Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tisch für drei, auch wenn wir dieses Mal ja ein Tisch für vier sind, Andreas.
Das stimmt. Wir sitzen mit den beiden Wissenschaftsjournalisten Marlene Göring und Dirk Steffens zusammen und bevor wir jetzt kurz zusammenfassen, um was es heute geht, herzlich willkommen euch beiden hier bei uns am Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar.
Hallo.
Hallo.
Das war so eine der kürzesten Begrüßungen unserer Gäste, die wir je hatten, aber vielleicht hat es eine oder andere...
Also hör mal, ich bin Journalist, also wenn du jetzt einen 70-minütigen Eingangsvortrag haben möchtest, kann ich sofort loslegen, das ist überhaupt kein Problem.
Und nein, der Vortrag jetzt, kommt gleich noch.
Aber jetzt wissen die Menschen wenigstens, wen wir da haben und jetzt weiß man auch alles klar, Dirks Stimme, die kennt man, ja, Terra X, ich glaube 16 Jahre, zig Dokumentationen, eines der bekanntesten Gesichter, eine der bekanntesten Stimmen aus dem Fernsehen, aber darum geht es heute nur am Rande. Wir wollen es auch nicht mit deinem Lebenslauf aufhalten, lange Marlene, auch wenn das natürlich ebenfalls mega spannendes Expeditionsteam Geo, glaube ich, Fachbereich Earth Science, also alles, was mit dem Planeten zu tun hat, was ihn aus- und lebenswert macht. Genau. Aber unser Thema heute eigentlich ist, wie man die Menschheit ernährt, ohne die Welt zu verfespern, so haben wir es mal überschrieben. Wir wollen also über Lebensmittelproduktion reden, über nachhaltige Landwirtschaft, spannende neue Initiativen im Bereich Biolandbau, Agroforstwirtschaft und so weiter und so fort, denn genau dazu habt ihr beiden ein großartiges Buch geschrieben, Eat It, wie man die Menschheit ernährt und dabei die Welt rettet. Vorher aber gehen wir ganz kurz in die Werbung.
Wir backen skandinavische Lebensfreude. Wie schön. Also ich denke da ja sofort an warme Zimtschnecken und süße dänische Plunder. Und da sind wir dann auch schon genau beim Sortiment unseres heutigen Werbepartners, Schulstadt von Landmännen Unibake. Das Unternehmen mit skandinavischen Wurzeln stellt hochwertige Tiefkühlbackwaren her und zwar nicht nur die eben genannten, sondern auch eine große Vielfalt an unterschiedlichen Burger Buns und Croissants. Alle Produkte werden unter der Marke Schulstadt angeboten, sind super lecker, innovativ und perfekt für den Einsatz in der Gastronomie. Stellt euch nur mal vor, ihr beißt in einen warmen, soften Burger Bun und schmeckt die feinporige Krume, das Aroma des frischen Teigs und die guten Zutaten. Also, ich bekomme da direkt Lust auf einen saftigen Burger. Abgesehen davon kann man mit den Schulstadt-Buns die eigene Burgerkarte wunderbar aufpimpen. Vom Standard-Sesam über buttrige Brioche bis hin zum würzigen Laugenbun. Die Auswahl ist riesig. Die Produkte sind aromatisch, modern und einfach in der Küche einsetzbar. Folgt also Landmännen Unibake auf Instagram für tolle Rezepte und Inspirationen rund um Burger und skandinavisches Gebäck.
Am Tisch für drei beginnen wir traditionell mit 10 kurzen Fragen und idealerweise auch 10 kurzen Antworten zum Warmwerden, zum Kennenlernen und weil es ein paar Fragen gibt, die bei uns jeder beantworten darf. Und die erste Frage ist gerne an euch beide gerichtet. Was ist für euch Genuss? Marlene.
Genuss für mich ist, wenn ich genau das machen kann, worauf ich in diesem Moment Lust habe. Sei es eben rumliegen, rumlaufen oder was Leckeres essen.
Oder halt einen Podcast machen, ne?
Ja.
Die Begeisterung ist noch dosiert.
Da geht das Hand in Hand, was man machen muss und was man machen möchte.
Also ich würde sagen, ich genieße, wenn ich den Alltag vergesse. Wenn irgendwas so schön ist, dass es mich aufnimmt in sich und ich nur noch in dem Moment bin. Ob das jetzt Essen ist oder die Wassertemperatur des Sees, in dem ich bade oder der Sonnenschein auf der Haut. Also wenn ich das intensiv fühle und deshalb an nichts anderes mehr denke, dann genieße ich.
Was für eine schöne Formulierung, muss ich sagen. Die nehme ich unter meine persönliche Top 10 mit auf.
Habe ich mir gerade ausgedacht.
Da merkt man den Profi.
Ja. Absolut, ja. Die nächste geht eigentlich in die gleiche Richtung, die nächste Frage. Wo oder wie entspannt ihr? Ich meine für Geo, für Terra X und all diese Dinge, da seid ihr ewig unterwegs und das ist sicherlich auch nicht immer nur einfach. Ihr habt keine, glaube ich, keine 8 Stunden Drehtage oder 4 Tage Wochen auf Produktionsreise. Was ist euer Gegenprogramm?
Entspannung ist ja kein Ort, sondern ein Zustand. Und das heißt, es ist auch nicht an einen Ort gebunden. Also ich kann mich jetzt nicht nur in meinem Bett entspannen. Das wäre ja auch ganz traurig, dann müsste ich ja viel mehr da sein. Entspannung ist einfach auch ein Moment des Wohlfühlens. Also wenn die Summe der schönen Dinge, die Summe der Probleme überragt, dann hat man einen guten Moment und dann kann ich mich hier draußen auf die Steine legen in der Sonne und einen guten Moment haben. Aber wenn das Leben gerade richtig scheiße ist, dann hilft mir auch das weichste Bett nichts. Also das ist ein Zustand.
Wie habt ihr beide überhaupt zusammengefunden? Eine Geo-Reporterin und ein ZDF-Moderator treffen sich ja nicht gerade einfach so bei einer Expedition in der Arktis. Wahrscheinlich seid ihr euch nicht über den Weg gelaufen.
Ja, hätte aber sein können.
Hätte sein können?
Diesen Winter.
Ja, und es ist nicht ganz so weit auseinander. Also zum einen, wenn man Terra X moderiert, was ich ja 15 Jahre lang gemacht habe, und dann ist man so nah an den Geo-Themen, dass ich natürlich die verschiedene Menschen aus der Redaktion immer mal getroffen habe. Und dann bin ich ja zu Bertelsmann gegangen und Geo gehört bekannterweise zu Bertelsmann. Und ich bin ja auch Mitglied der Geo-Redaktion seither, also seit jetzt fast 2,5 Jahren. Also wir sind schlicht Kollegen.
Okay.
Also sehr unromantische Erzählung.
Wir seid ihr euch auf dem Flur
einfach in der Redaktion als Kollege und Kollegin begegnet.
Wir sprechen nachher auch noch viel um Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Von daher, was tut ihr ganz persönlich für die Umwelt, so im Täglichen?
Also ich bin jetzt kein Freund davon, dass man das so gegenrechnet. Da entsteht einfach ganz viel, worüber wir auch in unserem Buch schreiben. Also Feindseligkeiten und irgendwie so ein ungesunder Wettbewerb. Aber es gibt schon Sachen, die mache ich bewusst. Und es gibt Sachen, die ergeben sich einfach, weil ein Auto brauche ich nicht in Hamburg. So, da würde ich auch nie sagen, das mache ich aus Umweltgründen, ich brauche das einfach nicht. Aber bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Fair Fashion, also ich kaufe keine Fast Fashion ein und schaue schon, dass ich Lebensmittel, also wirklich auch Lebensmittel regional, saisonal und irgendwie Bio einkaufe und nicht allzu viel Fleisch.
Hört sich jetzt natürlich kurios an, wenn ich das antworten muss, aber natürlich ist die Ernährung einer der größten Hebel, die man im Privatleben als Privatperson so hat, um Umweltschutz zu betreiben. Also was in deinem Kühlschrank ist, das ist wichtiger als die Frage, was in deiner Garage steht am Ende. Also die Ökobilanzen sind da relativ eindeutig. Und ich finde, da setze ich an, da setzen wir mit unserer Familie an und da können wir auch alle ansetzen. Also Ernährung ist ein Riesenhebel, wenn man sich für Umwelt interessiert.
Okay. Ich habe neulich Eckart von Hirschhausen getroffen und der hat in Sachen Klimaschutz mit der Forscherin Jane Goodall ein richtiges Erweckungserlebnis. Wie war das bei euch? Was gab den Ausschlag, sich wirklich stärker, aktiver Umweltthemen zu widmen, sich dafür einzusetzen? Geht es da um Quote, geht es da um Auflage oder ist das wirklich auch ein inneres Bedürfnis für euch beide?
Also mit Jane bin ich ja schon seit über 20 Jahren befreundet. Mit der habe ich ein lustiges Alkoholerlebnis, können wir nachher nochmal drüber
reden. Vom Alkoholerlebnis machen wir gleich.
Unfreiwillig betrunken. Bei mir ist es ein Geburtsfehler. Also ich komme vom Land und ich war tatsächlich der kleine Junge, der schon Frösche und Blindschleichen mit nach Hause ins Bett genommen hatte, meine Mutter damit zur Verzweiflung getrieben hat. Also ich habe den Geburtsfehler, ein Tierliebhaber zu sein. Und das ist die ganze Geschichte. Also ich weiß nicht, wo das herkommt, ich weiß nicht, was das ist, aber wenn ich Tiere sehe, bin ich froh.
Aber haben das diese Frösche und Blindschleichen immer gutiert, dass du sie
ungefragt mit ins Bett genommen hast? Nein, natürlich nicht. Und das ist natürlich jetzt unter Tierschutzgesichtspunkten eine Katastrophe, was ein Kind in seiner...
Ich sehe den Shitstorm schon auf uns zukommen.
Der Fehlgeleitquäler
von
RTL. Aber Leute, die Shitstorms gegen Menschen auslösen, die mit 5 Jahren was gemacht haben, was nach heutigen tiermedizinischen Gesichtspunkten nicht richtig ist, die sind mir egal.
Gut.
Ich habe noch eine Frage an euch beide. Was kann ein Buch, Eat It, was ihr zusammen geschrieben habt, was eine Sendung wie Terra X oder ein Magazin wie Geo nicht kann? Was kann so ein Buch mehr?
Ich glaube, das ist so ein bisschen Schwelgen in dem Thema. Du bist bei Filmen, aber auch irgendwie in einem Artikel sehr eben an Zeit und Zeichen und Aufmerksamkeit gebunden. Und jemand, der ein Buch liest, der hat ja schon Lust auf das Thema. Und dadurch kannst du einfach mehr wirklich schwelgen, mehr Seitenaspekte beleuchten und mehr einfach ein bisschen ins Detail und in die Leidenschaft gehen.
Mehr Tiefe letzten Endes dann, weil mehr als 20 Seiten gibt es auch in Geo und nie, oder?
20 Seiten können wir schon mal sprengen. Okay. Aber ja, tatsächlich Tiefe natürlich auch. Aber auch so ein bisschen, es geht nicht nur, dass man jetzt so jeden Detailaspekt und jede wissenschaftliche Studie da noch reinbringt, sondern dass man sich auch mal so anderweitig noch Gedanken, dass man mal mit den Gedanken so abschweifen kann, um dann halt wieder zum...
Auf jeden Fall sind wir mitten im Thema und da ist natürlich die erste Frage ganz einfach, warum dieses Buch, Marlene? Woher kam die Idee für das Projekt und was ist euer besonderer Ansatz? Weil es gibt ja zu dem Thema momentan viel Literatur, was erscheint. Was ist euer USP?
Eigentlich ist das vielleicht sogar eher eine Frage an Dirk, weil er macht ja auch Dokus. so lange Feature-Dokus. Und das erste Thema, was sie auf dem Schirm hatten, war Ernährung. Dazu haben sie mich ein Boot geholt. Und dann haben wir gesagt, wir machen dann ein Buch draus. Aber warum du jetzt genau gesagt hast, Ernährung wird der erste...
Ja, das kann ich sehr gerade herleiten. Also ich bin ja seit 30 Jahren Wissenschaftsjournalist. Also ich bin ein alter Sack, ich bin 56 und habe mit Mitte 20 damit angefangen. Und um es mal ganz kurz runterzubrechen, wenn man sich mit Ökologie, also mit Umweltschutz beschäftigt, egal welcher Spur du folgst, am Ende stehst du auf irgendeinem Maisfeld. Also egal, ob du über Klimawandel redest, über Artensterben, über Flächenverbrauch, über Stoffkreisläufe, name it, ne, was immer es ist, alles hat sehr stark mit Landwirtschaft zu tun. Tatsächlich ist die Art und Weise, wie wir unsere Nahrung produzieren, das hat den größten Impact, den ökologischen Impact auf dem Planeten Erde von allen menschlichen Aktivitäten. Mehr als Verkehr, mehr als Industrie, mehr als alles andere. Und da wir an einer Zeit sind, in der das mit der Umwelt nun, das muss man keinem mehr erklären, ein drängendes Thema ist, muss man sich dem größten Problem zuerst zuwenden als Gesellschaft, ja, um es zu lösen. Und da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen in der Wissenschaft. Das ist das Thema Nahrungsproduktion. Nicht so sehr, was wir essen, nicht falsch verstehen. Es geht nicht um diese wirklich nicht so intelligenten Konflikte zwischen Veganern, Vegetariern und Fleischessern. Das ist nicht so clever, sondern es geht darum, wie Nahrungsmittel produziert werden. Das ist die größte ökologische Frage, die es gibt. Und deshalb die Doku und das Buch und überhaupt alles dazu.
Ich glaube, da gehen wir jetzt in den folgenden Minuten und vielleicht der Stunde auch noch tiefer und weitergehender darauf ein. Es mag da draußen auch Menschen geben, die das Buch noch nicht gelesen haben, auch wenn es natürlich auch ein Bestseller ist.
Aber die bitten wir doch abzuschalten jetzt.
Also, definitiv.
Also wenn ihr es nicht gelesen habt, raus.
Nein, das ist völlig falsch. Weiter zuhören, aber danach bitte zum Buchhandel des Vertrauens, notfalls auch zu Amazon, aber zum Buchhandel des Vertrauens stiefeln und sagen, hier, Edith, hätte ich gerne zweimal.
Sehr lesenswert. Also ich habe es verschlungen, als ich es kurz vor Weihnachten geschenkt bekommen habe. Also,
nutzige Sprachbild übrigens auch für den Titel.
Ja, definitiv. Verschlungen. Ja, ja, ist tatsächlich so. Passt ganz gut. Also viele haben es vielleicht auch noch nicht gelesen. Von daher, Dirk, wie würdest du Eat It in einer Minute zusammenfassen? Warum muss man es unbedingt lesen?
Weil wir, das ist ein Gedanke, den ich von Marlene geklaut habe, die den schönen Satz irgendwann gesagt hat, wir haben die Verbindung zu unserem Essen verloren. Ne? Also wir wissen gar nicht mehr, wenn wir in den Supermarkt gehen. Und als sie das sagte, musste ich sagen, ja, genau so geht's mir. Ich weiß nicht, wie das produziert ist. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, wer daran mitgearbeitet hat. Also du kannst dein Essen zwar schmecken noch, aber du kannst nicht mehr fühlen, was das eigentlich ist. Früher haben die meisten Menschen in einem kleinen Dorf gelebt und die Landwirtschaft um das Dorf herum war der Hauptproduzent für die Nahrungsmittel, die man gegessen hat. Heute kommt mein Essen von irgendwo, also anders gesagt von nirgendwo. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bestandteile meiner Margarine vielleicht aus Südamerika kommen oder aus Asien oder so. Ich weiß es schlicht nicht. Und das mal zu durchleuchten, was für eine Industrie dahinter steht, wie das alles zusammenhängt, wie das funktioniert und was für einen Impact das auf unser Leben und auf unsere Erde hat, das versucht dieses Buch anzureißen, nicht zu erläutern. Das ist unmöglich, weil es zu groß ist, aber anzureißen.
Und dennoch ist ja auch die Entwicklung dieser, ich sag mal, industriellen Lebensmittelproduktion auch echt eine Erfolgsgeschichte. Ihr habt es ja im Buch auch einmal kurz mit angerissen. Noch nie gab es so viel zu essen, noch nie gab es so eine große Auswahl, noch nie gab es so wenig Hunger auf der Welt.
Noch nie waren Lebensmittel so sauber, so sicher und so gut genießbar. Und man muss ja auch als Wissenschaftsjournalist manchmal anti-intuitiv Erkenntnisse zulassen. Also wenn man in einen Massentierhaltungsstall geht, dann hat man ein Gefühl, das wahrscheinlich eher Abscheu ist. Ne? Also das sieht einfach nicht schön aus. Und trotzdem muss man zugeben, dass die industrielle Landwirtschaft für die Menschheit erstmal ein Segen war, genauso wie du es gesagt hast. Nur man kann des Guten eben auch zu viel tun und wenn man das noch weiter treibt, dann kippt das irgendwann. Und wenn du Ressourcen so ausbeutest, dass sie versiegen, dann ist aus dem Guten das Schlechte geworden. Also die Dosis macht das Gift, genau wie in der Medizin. Die richtige Dosis kann deinen Kopfschmerz wegmachen. Wenn du zu viel nimmst, dann kriegst du vielleicht eine Hirnblutung.
Und was sind jetzt aus eurer Sicht die größten Probleme, die größten Gefahren für das Ökosystem? Ist es der Klimawandel oder ist es der Wasserverbrauch? Was ist aus eurer Sicht letzten Endes Punkt Nummer eins?
Also das Ding ist, dass du diese Sachen ja auch nicht trennen kannst, weil die hängen ja zusammen. Aber ich denke, es geht halt ganz viel und darauf haben wir uns auch konzentriert. Mehr ist auch mal ein eigenes Thema, aber es ist der Boden. Also wir verlieren halt einfach die fruchtbare Erde. Also das, was uns ernähren soll, geht uns eigentlich verloren. Und das hat dann auch wieder mit Klimawandel zu tun, das hat auch mit Wasserverbrauch zu tun. Aber eigentlich ist es so diese super dünne Kruste, die diese Erde eigentlich umgibt und die uns alle versorgt, und die aber eigentlich einen ganz, ganz geringen Teil des Planeten auch ausmacht, weil du hast ja, Großteil ist Ozean, dann hast du viel Land, aber davon gibt es irgendwie Gebirge, Polar, Permafrost und das, was uns eigentlich versorgt, ist ganz, ganz wenig.
Und wenn man das mal runterbricht, also ich weiß nicht, wie es euch allen geht, die ihr zuhört, wie viel Fläche gibt es eigentlich auf diesem Planeten, um mich zu ernähren? Wenn man sich das mal vorstellt, man hat ja das Gefühl, das ist eine große Erde, na, hier gibt es riesige Felder und so, aber tatsächlich sind wir auch über 8 Milliarden Menschen. Und wenn man das rumrechnet, dann steht jedem einzelnen Menschen für alles, was er isst, für seine komplette Ernährung, sein Leben lang, nur sozusagen gut die Hälfte eines Fußballfeldes zur Verfügung. Also etwas mehr, ne? So glaube ich 3/4 eines Fußballfeldes. Aber stellt euch mal auf den Fußballplatz und guckt euch mal um, wie wenig das ist. Diese kleine Fläche muss dich dein ganzes Leben lang ernähren. Und wenn du von dieser Fläche was wegnimmst, wird das eben immer knapper. Und wir werden ja gleichzeitig auch noch mehr Menschen. Und so wie Marlene das gerade gesagt hat, ich glaube, wir verlieren zurzeit 12 Millionen Hektar. Marlene, habe ich das noch richtig im Kopf? So, also jedenfalls mehrere Millionen Hektar fruchtbaren Boden jedes Jahr durch Erosion, Mistbewirtschaftung, Auslaugen und so weiter und so weiter. Und das bei der begrenzten Fläche. Und da man die Erde nicht aufpumpen kann, da man sie nicht größer machen kann, wir haben einfach nicht genug Platz für schlechte Landwirtschaft.
Ist aber eigentlich in der öffentlichen Meinung gar nicht das Thema. Wir reden alle über das Klima, Klima, Klima. Momentan, als ob es nur dieses eine Problem gäbe, sage ich mal. Und jetzt sagst du, der Boden ist mindestens genauso wichtig. Warum kriegen wir es nicht hin, dass wir irgendwie, das ist auch eine journalistische Frage letztens, dass wir mal mehrere Problemfelder parallel im Auge behalten. Warum gibt es immer nur ein Thema, das wir wie die Sau durchs Dorf treiben?
Naja, das, weil wir Menschen sind und unsere Fähigkeiten, verschiedene Fragen gleichzeitig zu behandeln, begrenzt ist. Und leider hast du ein bisschen recht. Der Klimawandel ist natürlich genauso schlimm, wie er besprochen wird in der Öffentlichkeit. Also nicht, dass es irgendwie missverstanden wird und wir ihn jetzt kleinreden wollen. Nein, nein.
Wollen wir es nicht relativieren?
Das wollen wir kein bisschen. Aber er ist eben nicht das einzige Problem und möglicherweise auch nicht das größte. Also das Artensterben zum Beispiel ist für die Zivilisation der Menschheit vielleicht sogar das Bedrohlichere. Aber es gibt ja auch nicht die Notwendigkeit, jetzt ein Ranking der Katastrophen aufzustellen. Wir reden, du kannst nur Klima schützen und dabei Umwelt schädigen. Also Beispiel, du baust einen Staudamm in einem Fluss, um Strom ohne Emissionen zu produzieren und zerstörst dabei komplett das Ökosystem Fluss, die Tiere, die Fische sterben aus, die Überschwemmungsgebiete verdörren, was weiß ich. Also du kannst Klima schützen und dabei Umwelt zerstören. Und das wird oft vergessen. Also man müsste eigentlich, journalistisch, dürften wir eigentlich nicht über Klimakrise und Artensterben und das so, wir machen mal so Schubladen auf, wir haben ein riesen Ökoproblem.
Ja. Genau, und diese Sachen, die kannst du ja auch nicht trennen. Also das ist einerseits, natürlich macht es das kompliziert, aber andererseits auch so schön. Weil du kannst ja sagen, okay, du machst das Problem auf, dann passiert was anderes. Aber andererseits, wenn du was Gutes tust, dann schützt das eben, wenn du was Gutes tust, dann schützt das eben auch nicht nur eins. Also wenn ich sage Bodenverlust, dann beschleunigt das den Klimawandel. Klimawandel beschleunigt Bodenverlust. Genauso eine Rückkopplung gibt es eben mit Artenschutz. Und deswegen zum Beispiel auch in der Klimaforschung geht man jetzt weg davon, reine Klimamodelle zu machen. Sondern man geht dahin, Erdsystemmodelle zu machen, um eben genau sowas auch mit einfach einzurechnen.
Das hört sich total abstrakt an, aber ganz konkret, wenn du Eisbären retten willst, musst du das Klima schützen. Willst du das Klima schützen, solltest du Wale schützen, weil Wale über die Walpumpe im Meer, also über so ein ökologisches System, großen Einfluss darauf haben, wie viel Sauerstoff das Plankton im Meer binden kann. Ja? Also das heißt, die Dinge sind genau wie Marlene sagt, verschränkt, nur das ist gar nicht so abstrakt. Der gesunde Menschenverstand reicht aus. Wenn du Natur zerstörst, greifst du in ein megakomplexes System ein, an irgendeiner Stelle, die man oft gar nicht versteht, was sie für Folgen hat. Und das ist meistens keine gute Idee.
Ich habe gerade die ganze Zeit dieses Fußballfeld im Kopf. Wäre doch so eine einfache Lösung, wenn wir uns alle selber um unseren 3/4 Fußballplatz kümmern würden. Wenn wir wissen, wir müssen da ein Leben lang von leben.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, so Leute, die denken Umweltschutz, die diese wirklich dumme Frage stellen, wie viel Umweltschutz kann man sich leisten? Jetzt stell dir mal vor, die hätten ihren Fußballplatz und müssten da ihre eigene Nahrung produzieren. Und dann kämst du um die Ecke und würdest mal eine Kanne Öl auf deren Boden kippen. Stell dir mal die Reaktion vor.
Den Möcker würden wir nie wiedersehen.
Wahrscheinlich. Genau, der wäre weg.
Würmerfutter.
Der, ja, auf der würde Teil dieses Bodens werden.
Teil dieses Bodens, genau.
Und der Humus. Ja, und wenn man sich das klar macht, dann durch diese Abstraktion, durch die Entfremdung von Natur, können Leute so irrsinnige Argumente anführen wie Umweltschutz ist doch jetzt gar nicht unser Hauptproblem, ist doch nicht wichtig und so. Wenn die das persönlich erleben würden und die Folgen direkt bei sich zu Hause spüren würden, dann würden die das ganz anders sehen.
Glaube ich auch.
Damit ist die Abstraktion das Problem, weil wir es nicht verstehen.
In der Kommunikation ja, Aber die Welt ist halt ein so komplexes Ding. Du kannst jetzt auch nicht alles mit Beispielen hinbiegen. Nein. Das ist leider nicht. Das ist natürlich das Problem. Aber auf der anderen Seite haben wir Erfolgsgeschichten. Ich meine, denk mal an die Ozonschicht. Das ist ein Gas, das du nicht riechen, nicht fühlen, nicht schmecken kannst. Gar nichts. Und dann kommt irgendein Wissenschaftler um die Ecke und sagt, ich habe irgendwie 10 Kilometer über dem Boden der Antarktis am anderen Ende der Welt ein Loch gefunden und das ist nicht gut.
Ja, aber er hat es eben Ozonloch genannt und damit ist es auf einmal sehr, sehr plakativ. Ja. Der Begriff war gut.
Ja, so. Der Begriff war super, das Loch hat den Leuten Angst gemacht, oh Schutzschirm und da ist ein Loch drin. Aber die Wahrheit ist ja auch, Ronald Reagan hatte Hautkrebs, genau wie seine Frau Nancy und Margaret Thatcher war von Beruf Chemikerin. Und deshalb hat sich die unglaublichste konservative Konstellation gebildet und die hatte plötzlich Angst vor Ozon. Das war ein politischer Zufall. Aber hey, egal. Hello, die Welt gerettet. Denn ohne Ozon werden wir alle verbrannt, verkrebst, unfruchtbar, was weiß ich. Jedenfalls wären wir nicht hier.
Bedeutet, wir bräuchten als nächsten Kanzler einen Landwirt.
Das wäre toll, wenn es ein Landwirt ist, der die Dinge so ganzheitlich denkt. Also ein Landwirt, der nur dafür demonstriert, dass er mehr Subvention kriegt, denkt zu kurz. Aber Landwirtschaft insgesamt ist tatsächlich die wichtigste Zukunftstechnologie und jemand, der das ganzheitlich betrachtet und versteht, wäre sicherlich gar keine schlechte Besetzung. Ich bin ja der größte Freund, ich komme aus einem Bauerndorf und ich finde Landwirtschaft ja auch ganz toll und so. Und das ist mal so doof, wenn man in so eine Ecke gestellt wird, als würde man einen Bauern bashen wollen. Ich bin mehrere Lichtjahre davon entfernt. Ich finde, das sind die wichtigsten Umweltschützer, die wir haben. Sie wissen es nur noch nicht. Und wir ermächtigen sie auch nicht dazu.
Kann man die Umweltkosten unserer Lebensmittelproduktion eigentlich in Zahlen fassen? Kann man die beziffern?
Es gibt Schätzungen natürlich. Also genau ausrechnen kann man das nicht. Aber mit gutem Gewissen schätzen. Im Moment sind das 10 Billionen, also Entschuldigung, das sind alle neben versteckten Kosten der Landwirtschaft, sind 10 Billionen, 3 davon gehen nur auf die Umweltkosten drauf. Wobei man sagt, das ist auch noch sehr konservativ geschätzt, also es könnte auch noch mehr sein. Und in Deutschland wären das jährlich 30 Milliarden, was an Umweltkosten durch die Landwirtschaft entsteht, soziale Folgen oder Gesundheitskosten noch gar nicht eingerechnet.
Wahnsinn. Und wie stellt man diese Rechnung auf? Also was ist in diesen 30 Milliarden jetzt drin? Die sind ja zumindest mal ein bisschen greifbarer als 10 Billionen. Da weiß ich gar nicht, wie viele Nullen das hat. Aber die 30 Milliarden, was ist das?
Das ist Wasser. Wasser, was dafür drauf geht. Pestizide alleine, was wir sozusagen bezahlen, um das Abwasser von Pestiziden zu reinigen, ist ungefähr so viel, wie es kostet, die aufzubringen auf die Felder.
Aber wieso sind die Preise für Wasser so groß? Wasser ist doch ein Kreislauf. Ich kann Wasser verschmutzen, ja, ich habe dann Aufwand, es wieder zu reinigen, aber das Wasser wird ja den Planeten in der Regel nie verlassen. Also außer es fliegt mit dem Allen irgendwie zum Mars oder sowas.
Ja, aber nur 0,03% des Wasservorrates auf diesem Planeten ist für den Menschen nutzbar. Das meiste ist ja Salzwasser in den Meeren, also das kannst du weder auf deine Felder sprühen noch trinken, noch für die Nahrungsmittelproduktion verwenden. Also wir haben nur ganz wenig. Und wenn du aus diesem Kreislauf, den du ja richtig beschreibst, zu viel Wasser unbrauchbar machst, dann reicht es einfach nicht mehr für die Menschheit aus.
Aber es kommt doch auch aus dem Meer wieder Wasser raus. Also ich war häufig noch im Urlaub an der Nordsee, um zu sehen, dass Wolken vom Meer kommen, weil sie da irgendwie aufgestiegen sind oder sonst was. Und sie regnet dann wunderbar auf die Dünen und meinen Strand doch herab. Also es gibt ja da auch einen Kreislauf.
Klar, aber wir verbrauchen ja schneller und mehr als durch diesen Kreislauf, den du ja richtig beschreibst. Ne? Wasser geht unter und dann gibt es Grundwasser und dann Teil geht in Meere und so weiter. Wir verbrauchen halt mehr. Es ist ja nicht so, dass unsere Landwirtschaft einfach nur in dem natürlichen Regen wächst. Siehe Rinderfarming in der Wüste.
Ja, also, ja genau.
Und auch bei uns ist es ja nicht so, dass es... Genau, dass es einfach nur mit Regen bewässert wird.
Rinderfarming in der Wüste, das ist jetzt ein Insider oder ihr erklärt es
uns? Nein, das steht im Buch. Das ist eine der Geschichten, die wir uns rausgesucht haben, um zu beschreiben, dass die industrialisierte und auch globalisierte, das muss man immer noch dazu sagen, Landwirtschaft, das sind ja ein paar große Konzerne, im Grunde eine Handvoll großer Konzerne, die den Großteil der menschlichen Ernährung kontrollieren, was die so treiben. Und ich war zum Beispiel in Saudi-Arabien. Ne? Also Saudi-Arabien als der trockensten Länder der Erde. Wir reden über ein Land, in dem es keinen einzigen Fluss gibt und keine einzige natürliche Wiese. Null. Mitten in diesem Land, in der Wüste, steht ein Kuhstall. Und zwar einer der größten Milchkuhställe auf diesem Planeten. 50.000 Holsteiner Blackvieh. In einem Stall. Mitten in Saudi-Arabien.
Die größte Mubarak aller Zeiten.
Ja, die größte Mubarak aller Zeiten.
Entschuldigung, entschuldige mich gleich für den, aber ja, der musste raus, es hat so gedrückt.
Ja, und du musst mal überlegen, also die natürlichen Wasservorräte unter der arabischen Wüste sind inzwischen so weit reduziert, dass man da auch kein Futter mehr produzieren kann. Das heißt, diese 1200, 1300 Tonnen Frischfutter, die jeden Tag brauchen, die werden von anderen Kontinenten importiert. Das Wasser muss aufwendig aus der Tiefe gewonnen werden oder recycelt werden, nur um mitten in der Wüste Kühe zu halten. Das lohnt sich vielleicht für die Betriebe, die das machen, oder es macht politisch wichtig, wenn man sagt, man will von den Lieferungen anderer Länder abhängig sein. Aber es ist ökologisch, es ist eine Katastrophe.
Ja, aber warum macht man das dann? Also wenn es jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie wirtschaftlich ist, in der Wüste Wasser aus einer Tiefe von, ich weiß nicht was, hochzupumpen und dann da irgendwie schiffsweise Gras hinzufahren, das kann sich doch nicht lohnen.
Ich hab neulich hier in Deutschland an einem Feldrand, ich weiß gar nicht mehr, welcher Verband das war, ein Schild mit einer Forderung gesehen, Landwirtschaft marktwirtschaftlich machen. Das ist genau das, was du sagst. Landwirtschaft lohnt sich sowieso nicht. Das ist ein milliardenteures, Marlene hat es ja gerade beschrieben, auch in Deutschland, Landwirtschaft lohnt sich ihr auch nicht. Das macht betriebswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Das Problem ist nur, wir müssen alle jeden Tag essen. Also ist Betriebswirtschaft nicht die einzige relevante Frage.
Sondern die volkswirtschaftliche dann, okay.
Ja, also du musst ja Menschen ernähren. Ohne Ernährung ist ja jede andere Frage sinnlos. Also es ist eine sehr basale.
Aber der Saudi wird ja auch nicht sagen, ich gehe jetzt vom Öl weg und gehe zur Milch.
Nein, aber die haben jetzt erstmal genug Geld. Ja, aber die haben irgendwann mal festgestellt, wir wollen es nicht abhängig machen von Milchimporten aus anderen Ländern. Das ist dann natürlich auch ein außenpolitisch, machtpolitisches Instrument.
Okay.
Und jetzt können sie sogar andere Nachbarländer eher von sich abhängig machen, die von ihren Lieferungen abhängig sind. Nahrungspolitik ist auch Machtpolitik. Das wird noch schlimmer, wenn du dir anguckst, wie China zum Beispiel weltweit in sehr großem Maßstab Flächen aufkauft, die man landwirtschaftlich nutzen kann. Das hat im Extremfall schon dazu geführt, dass in Ländern, in afrikanischen Ländern, in denen die Nahrung knapp ist, es Farmen gibt, die China gehören, und die Nahrung wird von da dann wegtransportiert aus dem Land, das selber Mangel leidet, um sie nach China zu bringen. Also man kann das wirklich so verstehen, Nahrungspolitik, Landwirtschaft ist eben auch Machtpolitik, und das darf man nicht vergessen. Und die darf man sich, wenn man das sinnvoll findet, auch was kosten lassen. Auch ich bin der Meinung, Subventionen für die Landwirtschaft sind durchaus sinnvoll. Wir müssen der Nahrungssicherheit herstellen, auch in Deutschland. Wir dürfen uns nicht abhängig machen von anderen. Die Frage ist nur, subventionierst du dann Diesel oder subventionierst du eine Anbauform, die vielleicht für die Natur ein bisschen besser ist? Das ist die Frage, über die wir dann national reden müssen.
Aber ist die Welt aus eurer Sicht denn schon irreparabel geschädigt oder gibt es irgendwie noch Hoffnung? Ich meine,
es gibt immer Hoffnung. Ich glaube, ohne Hoffnung können wir nicht leben. Und das ist ja nicht so, dass auch Umweltkatastrophen die Menschheit noch nie getroffen hätten oder Gesellschaften noch nie getroffen hätten. Und irgendwie haben wir da immer einen Weg rausgefunden. Aber wir müssen eben uns hinsetzen und einen Weg rausfinden.
Was sagt der größte Optimist hier am Tisch?
Ja, also das ist natürlich klar. Ich meine, die Menschheit war mal runter durch eine Naturkatastrophe auf 5.000 bis 10.000 Köpfe. Ne? Also man kann das ja genetischer Bottleneck, das weiß man ja heute. Also es ging uns schon mal, um es mit den Worten meines kleinen Neffen zu sagen, in hochsprachlicher Sache, es ging uns schon mal viel scheißer als heute. Also Hoffnung ist ja nicht nur das Einzige, was uns bleibt, sondern auch die einzige Möglichkeit. Optimismus ist die einzige Möglichkeit. Also denn wenn wir wirklich jetzt hier, wir vier am Tisch sagen würden, das hat ja alles keinen Sinn mehr, dann verändert sich mit Sicherheit nichts. Zukunft ist so, wie wir sie uns heute erzählen. Und wenn wir heute von Untergang erzählen, dann wird die Welt auch richtig Mist werden. Und wenn wir von Hoffnung und von Möglichkeiten sprechen, dann wird sie besser werden können.
Aber Dirk, wir sprechen nicht von Hoffnung. Wir sind heute drei Journalisten am Tisch und wir diskutieren nur Krise, Krise, Krise. Wir lassen uns jedes halbe Jahr ein neues Wort einfallen. Wir kommen von der Krise zur multiplen Krise, zur Stapelkrise, zur Klimakatastrophe. Wir diskutieren nicht mehr 5 vor 12, 3 vor 12, 1 vor 12, sondern wie viel nach 12 ist es denn? Und dann kommen irgendwann Menschen und sagen, ganz ehrlich, es gibt Leute, die aufgeben. Die sagen, okay, das Klima ist ja eh verloren. Dann kann ich die letzten 30 Jahre auch noch durchleben mit meiner Currywurst, meinem Schnitzel, meinem 3-Liter-Auto oder was weiß ich was, weil wir eben diese Hoffnung nicht mehr kommunizieren, sondern wir extrem viel mit Angst arbeiten in der politischen Kommunikation, aber auch in den Medien.
Ja, das weil stimmt. Klar,
Angst macht Auflage.
Das stimmt, aber unser Buch zum Beispiel, und da sind Marlene und ich uns ja, da sind wir Schwestern und Brüder, wie sagt man das eigentlich bei uns? Geschwister im Geiste.
Das ist, glaube ich, gendermäßig das Richtige, genau. Geschwister im Geiste.
Geschwister im Geiste. das ist eben genau nicht die richtige Haltung. Also du hast ja auch eine Verpflichtung zum Optimismus, weil du sonst nichts verändern kannst. Und ich bekomme übrigens dieses Jahr den Preis Optimist des Jahres.
Echt?
Und ich finde, das ist der schönste Preis, geil, den ich jemals bekommen habe. Ich wusste vorher gar nicht, dass es den gibt, ehrlich gesagt. Aber jetzt finde ich ihn super. Und das ist unglaublich wichtig. Also Katastrophenerzählung. Also ich hab mal mit einem Kollegen zusammen untersucht, wie gesellschaftliche Transformationen überhaupt funktionieren können. Natürlich gibt es eine Zeit, in der muss man warnen, Cassandra-Rufe ausstoßen. Ja, nur wir haben die Sachen Umwelt lange hinter uns. Jeder Dussel hat doch inzwischen begriffen, dass mit der Natur irgendwas nicht in Ordnung ist. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit, in der wir in Massentierhaltungsstelle einbrechen, um gemarterte Kreaturen zu zeigen, ist vorbei. Denn man kann inzwischen messen an Einschaltquoten, Streaming, Klickraten, an Buchverkäufen, an Artikel lesen. Das ist nicht mehr das, was die Leute jetzt wollen und brauchen. Die gehen weg, wenn man sowas macht. Man verschreckt sie, man produziert sogar soziale Reaktanz, genau wie du das beschrieben hast. Und deshalb, und das ist normal bei einem gesellschaftlichen Transformationsprozess, egal ob es die Abschaffung der Sklaverei war oder die Gleichberechtigung der Frau, am Anfang sagt man was, hey Leute, hier gibt es ein großes Problem, dann lachen einen alle aus, keiner nimmt einen ernst. Dann wird das, weil die Argumente richtig sind, irgendwann ein bisschen gewichtiger. Dann kriegt man richtig Opposition, da sind wir zur Zeit. Und wenn man dann aber bei der Stange bleibt und weiter vernünftig argumentiert, dann wird das eben irgendwann die große, in der Mitte angesiedelte Mehrheit und dann wird es gesellschaftliche Realität. Also wer aufgibt, der macht das bitte still und leise und soll uns nicht mit seinem Pessimismus nerven, weil das Teil des Problems ist.
Ich glaube auch wirklich nicht, dass das der Großteil der Menschen ist, weil wir hatten ja schon mal eine große Umweltdiskussion irgendwie nach Tschernobyl, so Ende 80er, Anfang 90er, wo die Grünen auch einfach stark gewachsen sind und so. Ich meine, wir haben die Grünen zum ersten Mal in der Regierung jetzt. Und ich glaube eher und auch ganz unabhängig von irgendwelchen Parteien, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sehr, sehr gerne was machen wollen und das sehr an ihrem Bewusstsein irgendwie übernommen haben. Und ich glaube, so viel war das, ohne jetzt irgendwie Studien zu zitieren oder so, aber ich glaube, so viel war das noch nie, dass du dich mit Oma Erna im Prinzip über Klimawandel unterhältst. Also.
Und es gibt so viele gute Nachrichten, über die wir eben nicht reden. Ich meine, wir sitzen hier so rum, Deutschland produziert inzwischen über die Hälfte seines Stroms aus nachhaltigen Quellen. Vor 20 Jahren, wenn ich das jemandem erzählt hätte, hätte der mir einen Vogel gezeigt. Das ist eine gigantische Leistung. Im Grunde müssten wir jeden Tag eine Parade abhalten für das, was wir in diesem Land schon erreicht haben. Auch die Landwirtschaft, über die wir ja hier reden im Zusammenhang der Nahrungsmittelproduktion. Ich bin, wie gesagt, 56 Jahre alt. Das heißt, ich war auf einem Bauerndorf in den 1970er Jahren Kind. Wie die Flüsse damals aussahen, was wir an Pestiziden damals auf die Felder gespritzt haben, das würde sich heute kein Bauer mehr trauen. Unsere Landwirtschaft hat sich zum Positiven entwickelt. Ich sage es gerne nochmal, read my lips. Es ist heute viel besser als vor 30 oder 40 Jahren. Und wer das nicht glaubt, der soll mal in die alten Studien reingucken. Also die Welt wird besser. Es geht doch nur darum, dass wir die Verbesserung beschleunigen und nicht immer neu rufen, die Welt geht unter. Denn das wird sie nicht tun. Das ist eine Quatschaussage.
Aber warum ist es so schwer, in Sachen nachhaltiger Landwirtschaft zu einem Umdenken zu kommen? Weil es vielleicht so einfach ist, auf Kosten der Umwelt Gewinne zu erwirtschaften?
Du musst eigentlich sagen, warum ist es nicht möglich, zu einem noch schnelleren Umdenken zu kommen? Weil wir denken ja um, aber vielleicht nicht schnell genug.
Dann fragen wir, wie ist es möglich, zu einem noch schnelleren Umdenken zu kommen?
Das weiß Marlene, weil die so irre schlau ist.
Also noch schneller. Ich meine, ich kann sagen, warum es eben nicht schneller geht, ne? Weil du halt einfach verschiedene Player hast, verschiedene Interessen und Neues setzt sich immer langsamer durch, als das, was das Alte an Kräften aufwendet, um das zu bewahren, sozusagen. Aber
es gibt natürlich verschiedene verschobene Zeitleisten. Die Interessen meines Lebens sind zum Beispiel so, wie viel Geld verdiene ich dieses Jahr oder innerhalb der nächsten 10 Jahre, um meine persönliche Zukunftsplanung gut in den Griff zu kriegen und ein schönes Leben zu haben. Die Natur hat andere Zeiträume. Das sind dann vielleicht nicht 10 Jahre, sondern mal 50 Jahre, über die wir reden, bis du irgendwas spürst. Und diese Asynchronität unserer menschlichen Alltagsinteressen und der großen naturwissenschaftlichen Zusammenhänge führt immer dazu, dass wir das nicht ernst nehmen. Man nennt das in der Wissenschaft die Shifting Baselines. Also wenn du heute überlegst, ist die Natur in deiner Lebensspanne schlechter geworden, dann hast du ja nur die Erinnerung deiner eigenen Kindheit. Du hast aber nicht die Erinnerung der Kindheit deiner Großeltern. Du weißt nicht, wie viele Vögel und Schmetterlinge es damals im Himmel gab. Das weißt du gar nicht. Ja. Das heißt, du hast nicht die Benchmark, die Vergleichsgröße deiner Großeltern. Das kann nur die Wissenschaft. Die hat die Statistiken, die kann das untersuchen. Deine eigene menschliche Erfahrung ist zu klein und zu kurz, um wirklich zu beurteilen, wie es der Natur geht. Das ist eins der großen Probleme.
Ich bin dir ja sehr dankbar, dass du mir zutraust, dass ich mich an meine Kindheit noch erinnern kann. Tatsächlich gelingt das mitunter. Aber du hast vollkommen recht. Wir müssen es auch hinbekommen letztens, die Menschen für etwas stärker zu begeistern und nicht nur gegen etwas. Weil das Gegen führt doch ganz viel auch zu Nachrichtenmüdigkeit, zu einem Informationsstreik, zu eigenen Bubbles, dass man eben nur noch dem zuhört, was man selber gerne hören möchte. Und von daher finde ich auch euch beide und das Buch wirklich megamäßig spannend und eine mega gute Initiative, die man dort hat. Aber vielleicht reicht auch dieses Buch nicht. Und was heißt dann das Ganze in weiterer Konsequenz? Was braucht es, um vielleicht noch mehr Verhaltensänderung, auch so wie es Andreas eben gefragt hat, noch stärker nach vorne zu bringen? Sind das Umweltsteuern für das Inverkehrbringen von Produkten? Sind das irgendwelche, ich weiß es nicht, Informationskampagnen? Was würde helfen?
Also ich glaube, das Erste, worüber wir eben auch schreiben und warum wir eben am Anfang auch sehr, sehr viel darüber schreiben, was passiert eigentlich mit uns? Warum ist Essen uns denn so wichtig? Und was macht das mit uns? Und was hat das für Auswirkungen auf unser Leben? Und irgendwie ist ja das ganze Leben auch nur eine Aneinanderreihung von Essen. Und Festessen mit Freunden und Familie ist, dass man dieses Lagerdenken überwindet. Weil das gibt es, so wie das irgendwie zwischen Veganern und militanten Fleischessern das gibt, gibt es das auch bei denen, die Lösung suchen. Also dann hast du eben die eine Schule, die total auf irgendwie mehr Effizienz und wir machen nur noch Hochtechnologie und Laborfleisch und so. Und dann hast du die anderen, die sagen, nee, wir brauchen irgendwie Permakultur und regenerative Landwirtschaft und stärkere Umweltmaßnahmen und so. Und ich glaube, wenn man das überwindet und erkennt, dass das alles gute Lösungen sind und dass die auch Hand in Hand gehen können, das wäre das Wichtigste, was eigentlich zuallererst passieren müsste.
Du hast eben auch konkret nach Umweltsteuern gefragt. Natürlich sind das dann auch politische Überzeugungen. Meine, mit der ich nicht hinterm Berg halten möchte, ist auf gar keinen Fall. Wir haben einen Fehler gemacht. Ich halte das wirklich für einen Fehler. Wir haben Umweltschutz mit dem Narrativ verbunden, dass das Bürokratie und Kosten erzeugt. Also wir haben die schlechten Dinge versucht, teurer zu machen und mit Verboten zu belegen. Man kann ja das Gleiche versuchen, indem man die guten Dinge preiswerter macht und weniger reguliert. Und das wäre ein positives Narrativ. Denn wir müssen ja mal ganz klar sein, wenn du nicht nachhaltig produzierte Lebensmittel teurer machst, werden Lebensmittel im Durchschnitt teurer. Du ziehst den Menschen mehr Geld aus der Tasche für ihr Essen. Wenn du nichts veränderst an der Preisstruktur, aber die guten Sachen preiswerter machst, zum Beispiel durch einen reduzierten Mehrwertsteuersatz, dann werden Nahrungsmittel im Durchschnitt preiswerter. Gleichzeitig werden ökologisch produzierte Nahrungsmittel wettbewerbsfähiger. Du brauchst kein einziges Verbot, du musst niemandem auf die Nerven fallen, du musst den Landwirten nicht vorschreiben, wie sie ihr Zeug zu produzieren haben. Jeder kann das frei entscheiden. Übrigens, man nennt diese Idee Marktwirtschaft. Sensationelle Idee. Ist nicht ganz neu, aber wenn man sie ernst nimmt, eine wunderschöne Idee. Und die Kräfte dieses Marktes mal zu aktivieren. Ich versuche das auch immer, wenn ich mal mit Politiker und Politikerinnen rede, zu sagen, wisst ihr eigentlich, woher das Begriff Steuern kommt? Also das heißt von Steuern, wie auf einem Schiff, man gibt damit eine Richtung vor. Ne? Also was machst du teurer und was machst du billiger? Und die guten Sachen billiger machen, wäre eine total tolle Geschichte. Jeder würde sich dann über Umweltschutz freuen, weil das Narrativ wäre, Umweltschutz macht mein Essen preiswerter und besser zugleich. Das ist mein Aufruf. Keine Verbote, nicht teurer machen, auf gar keinen Fall.
Wobei man natürlich, das sehe ich jetzt so, aber ich glaube du auch, halt schon sagen muss, ein Fehler der industriellen Produktion ist ja, dass er einfach die Umweltressourcen nie mit eingerechnet hat. Und ich finde schon, dass das was ist, was unbedingt passieren müsste, weil diese Sachen, die sind ja nur pseudobillig. Die sind ja nur, das ist ja eine Illusion, dass sie so billig sind. Weil eben Wasserverbrauch oder ne, ich gehe irgendwo, Cola geht irgendwie nach Pakistan und bohrt einen Brunnen und macht dann aus dem Gemeinschaftsgut Wasser Cola und verkauft es dann. Oder eben, was es zum Beispiel kostet, die Pestizide wieder aus dem Abwasser rauszubringen und so, dass das ist gar nicht widergespiegelt in den realen Preisen der Dinge. Und es gab auch diese eine Supermarktkette hat sozusagen reale Preise mal ausgerechnet. Und da war, glaube ich, das Schweineschnitzel war irgendwie 88%, das normale, ganz reguläre war 88% teurer und irgendwie das Bio- oder das Tofu-Schnitzel 5% oder so.
Genau, mhm. Kostenwahrheit also, herzustellen. Ne? Also im Moment ist so, du, wenn du billige Bratwurst produzierst zum Beispiel, die Folgekosten, die die Produktion hat, also die Entsorgung der Gülle, was das mit dem Grundwasser macht und so weiter, die zahlt ja nicht der Wurstproduzent, sondern die zahlt ihr. Also du gehst in den Supermarkt und freust dich, hier, meine Bratwurst ist schön billig, ich lade alle zum Grillen ein. Aber dann kommst du nach Hause und da liegt da ein Abwasserbescheid, dann liegt da dein Steuerbescheid, ne? Und da liegen viele andere Dinge, die Müllabfuhr und was du alles so bezahlen musst. Und die Kosten, die eigentlich auf der Bratwurst liegen müssten, weil die diese Kosten verursacht hat, die werden dir hintenrum reingeschoben über Steuern und Gebühren. Und das ist die Vernebelung des Systems. Und das ist richtig Mist. Also wenn die Bratwurst kosten würde, was sie kostet, könnte die Landwirtschaft erstens marktwirtschaftlich produzieren und jeder Landwirt und jede Landwirtin könnte selber entscheiden, ich mache das so oder ich mache das so und dann bildet der Markt ab, was sich da durchsetzt. Aber unsere Subventions- und Verbotspolitik verhindert das leider. Und da, ja, hat Marlene recht. Also man kann auch nicht alles laufen lassen. Ab und zu muss man auch mal sagen, so jetzt habe ich aber die Schnauze voll, jetzt haben wir mal mit der Faust auf den Tisch.
Ich bin ja ganz ehrlich, ich esse gerne Fleisch, ich grille gerne, ich esse gerne eine Bratwurst. Und jetzt, wo du das Thema Bratwurst angesprochen hast, wir hatten es eigentlich gar nicht drin so für diese Stunde, aber es gibt ein schönes Beispiel anhand der Bratwurst. Habt ihr im Buch auch beschrieben, was das Ganze im Kreislauf mit der Bratwurst und auch mit Brasilien, Regenwald und so weiter zu tun hat? Willst du das mal
kurz? Ja, kann ich in 30 Sekunden. Also kaufst du die billigste Bratwurst, kommt sie aus der Massentierhaltung, da wird Soja verfüttert, das kommt immer noch überwiegend aus Brasilien, dafür wird in Brasilien der Regenwald abgeholzt, dafür werden sogar Menschen umgebracht und das Klima geht kaputt. Also ich habe den Häuptling eines indigenen Volkes in Brasilien getroffen, der hat mir wirklich diesen fürchterlichen Satz gesagt, an eurer Bratwurst klebt das Blut meines Volkes. Das ist ein krasser Satz, wirklich krasser Satz, aber so sind wir eben über unsere Nahrung, die wir jeden Tag zu uns nehmen, mit der ganzen Welt verbunden. Also Marlene verdreht immer die Augen, wenn ich sage, aber ich finde den Gag halt gut. Also wenn du auf Klo gehst, ist das jedes Mal eine Sitzung der Vereinten Nationen. Ne? Seht ihr, sie verdreht wieder die Augen. Und ob du das willst oder nicht, weil die Nahrungsmittel halt von überall kommen und die ganze Welt daran mitgewirkt hat. So eine Bratwurst kommt ja nicht aus Deutschland. Die verarschen uns ja. Also die sagen dir, das ist eine Bratwurst vom Bauern nebenan. Ja, klar, da hat das Schwein gelebt. Aber das Futter kommt vielleicht aus Brasilien oder sonst woher. Ne? Also klar, ist das ein lokales Schwein, wenn es mit Futter aus Brasilien gefüttert wird, wofür da der Regenwald gefällt ist? Ich finde nein.
Designed in Schleswig-Holstein, aber der Rest ist der
so ist
die
das.
Ganze Welt. Mhm. Was aber, wenn du jetzt dieses Bratwurst-Dilemma so kennst, was legst du dann auf den Grill?
Eine Bio-Bratwurst. Denn die meisten Biosiegel verbieten die Einfuhr, also das Verfüttern von eingeführtem Soja. Nicht alle, ne? Die haben ja alle verschiedene Kriterien. Aber man darf sich auch nicht verrückt machen. Du kannst ja auch nicht, Marlene und ich haben das oft überlegt, ne? Und immer wieder festgestellt, du kannst aber auch noch nicht durch den Supermarkt laufen, irgendwie mit deinem Laptop auf dem Arm und bei jedem Lebensmittel versuchen zu recherchieren, was da jetzt drin steckt. Das ist komplett unrealistisch. Also gesunden Menschenverstand vertrauen. Kauf was mit einem Ökosiegel. Ja, die sind alle unterschiedlich gut. Ja, da gibt es auch Skandale. Es gibt sogar Ökosiegel, die mal betrügerisch sind. Aber Faustregel mit Siegel ist besser als ohne. Regional, saisonal, das predigt ihr ja auch immer, ist auch eine gute Regel. Und im Grunde, gesunder Menschenverstand hilft sehr dabei, die Umwelt zu schützen. Viel mehr als irgendwelches Ideologisieren.
Kommen wir mal so ein bisschen in Richtung Zukunft, in Richtung Lösungsansätze. Und was erwartet ihr selber von der Zukunft in der Lebensmittelindustrie? Ich habe für viele Menschen, zum Beispiel in Asien, ist Fleisch noch immer das Ziel vieler Wünsche. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der Schiffe proviantiert. Und ein Grund, warum so viele Filipinos so gerne zu See fahren, ist, dass tatsächlich viel Fleisch auf der Speisekarte vom Smoothie steht. Ne?
Ich habe tatsächlich innerlich gelacht, als du das gesagt hast, weil ich habe auch mit jemandem gesprochen, der Schiffe proviantiert.
Hat er mal mit dem gleichen gesprochen?
Weiß ich. Keine Ahnung, aber der meinte so, was die kriegen, die haben immer oft gar keine Wahl und die kriegen oft den allerletzten Dreck, weil die sozusagen so große Mengen und die können dann nicht sagen, dann da durchgehen durch die Container und sagen, nee, das wollen wir nicht, weil die müssen ja gleich wieder auf See. Also
ja, und der Weg zum nächsten Hafen ist weit und
genau,
dann
genau, und dann sitzen die sozusagen auf dem, was als Hunger, also die ja. sind denen ein bisschen okay. ausgeliefert. Genau, aber
auch da gibt es solche und solche Proviantiere, also Grüße gehen raus an der Stelle.
Ja, war kein deutsches Schiff.
Okay.
Genau. Naja, das Ding ist, also was ist jetzt die Frage, ob Asien mehr
Nee, was erwartet ihr so von der Zukunft? Wie wird sich das so ein bisschen verbessern?
Na, es ist definitiv so, dass wir diesen Effekt weiter haben werden, dass einfach Asien hat, also, oder auch andere Länder, Asien kann sich eben, sind ganz gut auf dem Wachstumsweg, dass die westliche Ernährung halt ein großes Vorbild ist. So, oder ein Ziel, wo die Leute hinsteuern möchten. Deswegen ja, der Fleischkonsum wird auf jeden Fall steigen. Er ist aber immer noch wirklich im Bruchteil von Prozenten von dem, was wir essen. Also und es ist halt die Frage, wenn wir sozusagen den Kulturwandel schaffen zu, wir wollen das nicht mehr, wir wollen diese Industrienahrung nicht mehr, wir wollen nicht mehr, dass Essen die Umwelt einfach zerstört, dann in der Idealform stelle ich mir das schon so vor, oder wir uns das vor, dass es einfach eine Mischform der Produktionsweisen gibt. Und das ist halt sehr, sehr regional abhängig. Es gibt Orte, da macht Tierhaltung total Sinn. Da müsste man sagen, da müsste vielleicht sogar mehr Tierhaltung hin. Und dann gibt es Orte, wo man sagt, nee, das ist halt irgendwie eher für Gemüse und
Das wäre jetzt ein Plädoyer für mehr internationale Zusammenarbeit letztendlich, aber auch dafür, dass man sagt, okay, wir können vielleicht nicht mit dem deutschen Beispiel die Welt retten, das ist auch so ein klassisches Narrativ, aber wir sind ein Stück weit auch ein Vorbild oder letztens ein Lebensstil, dem auch nachgeeifert wird. Und um da eben auch so ein Stück weit mit ranzugehen und sagen, hey komm, du musst jetzt nicht unbedingt den Fleischkonsum anstreben, den wir in den 90ern hatten oder in den 80ern. Ja?
Ja, das Ding ist, dass sie haben ja das Modell, was wir jetzt haben mit der industriellen Landwirtschaft. Das ist im Prinzip ein Exportmodell aus den USA. Und das haben die einfach in der ganzen Welt exportiert, auch weil es durchaus auch erfolgreich ist, hat eben viel gegen den Welthunger getan, der übrigens auch wieder steigt. Also wir haben dieses Maximum einfach, was wir damit erreichen konnten, auch einfach überschritten. Und ich glaube halt, eine gute internationale Zusammenarbeit wäre zum Beispiel auch bei Technologien, was macht wo Sinn? Also ich kann zum Beispiel hier eine Drohne entwickeln, die dann in Afrika eingesetzt wird. Oder ich kann mir gucken, oh, guck mal, hier bei denen wächst eigentlich Hirse total gut. Warum ist das vielleicht was für Brandenburg, wenn, ich spinne jetzt wirklich rum, ne? Das ist jetzt nicht gedeckt. Aber ist es vielleicht was für Brandenburg, wenn wir da weniger Regen haben durch den Klimawandel in Zukunft? Dass man wirklich für jede Region schaut, was macht Sinn, dazu anzubauen oder zu produzieren? Und dann auch gemeinsam dafür nach Lösungen sucht oder halt auch einen Wissenstransfer macht.
Und hier kommt wieder der gute Launebär, wenn wir zum Beispiel den Fleischkonsum in Deutschland angucken, der ja jahrzehntelang, ich verfolge das seit Jahrzehnten, wie festgenagelt auf gut 60 Kilo pro Nase pro Jahr war, ne? Über Jahrzehnte kaum verändert. Und plötzlich, in wenigen Jahren, ist er auf gut 50 Kilo gefallen. Also es ist ein erheblicher Schwund. Und das geht nur zurück auf tatsächlich das, was man einen Meinungsumschwung bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen zurückführt. Es gibt kein Gesetz, das das verbietet. Fleisch ist immer noch das billigste aller Lebensmittel. Ne? Mal aufräumen mit dem Mythos, liebe Lobbyisten, wir müssen Fleisch auch für die sozial Schwachen ermöglichen. Nein, es ist genau andersrum. Fleisch ist das preiswerteste Lebensmittel von allen. Wir müssen die gesunde Nahrung auch für die sozial Schwachen ermöglichen. Adipositas und viele Ernährungskrankheiten durch übermäßigen Fleischkonsum und so weiter sind inzwischen ein Phänomen der sozial Benachteiligten. Also wer sagt, billiges Fleisch für Menschen mit wenig Einkommen, der sagt, ich möchte, dass die alle dick und krank werden. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen und denen um die Ohren hauen. Diese politischen Lügen gehen einem wirklich auf den Pinsel, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt.
Und das sagt sogar der Problembär.
Ja, das sagt sogar der gute Launebär. Aber der gute Launebär sagt eben auch, guck heute mal in den Supermarkt, was ist, weißt du, wenn du einen Burger machst für meine Jungs, ich lebe in einer Familie, Zwillinge, Patchwork-Familie, und einer der Jungs hat neulich geantwortet, als ich sagte, wenn eine gute Fee käme, was würdest du dir wünschen? Die konnten sagen, was sie wollten. Da sagte er, wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort, ein Haus aus Wurst. Das war die Antwort. Er liebt den Geschmack von Fleisch.
Weil er dich ärgern wollte?
Nein. weil er das wirklich am liebsten mag. Und ich bin natürlich der Letzte, der ihm das auch dann verbietet. Also ich finde auch Verbote bei Nahrung und Vorschriften, das finde ich alles doof. Ich mag Verbote nicht, bin ein norddeutscher Dickkopf. Ich hasse es, wenn mir Leute irgendwas vorschreiben wollen. Aber es gibt zum Beispiel Fleischersatzprodukte bei Burgern oder bei Currywurst. Wir haben einen großen Versuch gemacht auch. Ne? Du schmeckst den Unterschied nicht. Wer was anderes erzählt, soll mir das mal beweisen. Wir haben riesige Blindverkostungen gemacht. Du kannst bei Burgern, also bei verarbeitetem Fleisch, kannst du den Unterschied nicht schmecken. Ich war gerade in San Francisco bei der ersten Firma, die in vitro produziertes Fleisch verkauft. Also, dass du kaufen und essen kannst. Mhm. Hühnchenfleisch. Mhm. Es ist nicht möglich, den Unterschied zu schmecken. Da reden wir ja nicht über vegetarisches Fleisch.
Aber in vitro ist ja echtes,
echtes Fleisch. Aber du bringst nicht für jedes Hähnchenschnitzel halt ein Huhn um, sondern du hast einmal ein paar Zellen entnommen und in einem Inkubator vermehrst du die dann und dann kannst du das daraus extrahieren. Das ist energetisch und ökologisch noch eine totale Katastrophe, weil es eben noch im Laborstadium ist. Aber es gibt so viele Wege, dieses Problem kleiner zu machen und zu lösen. Außerdem ist zu viel Fleisch ja auch ungesund. Also der Gute-Laune-Bär sagt, der Fleischkonsum wird von alleine sinken und das wird unsere Umwelt sehr entlasten.
Aber ist nicht dieses Hühnchenschnitzel aus der Hühnersuppe, also so rum entsteht es ja letzten Endes, auch etwas, was so ein bisschen als ja, Frankenstein-Food manche Menschen gruseln lässt?
Ja, das aber ist ja die Frage, wieso? Also, ne? Also ja, die Bärchenwurst, die ist ja auch nicht aus Bärchen. Also wir essen eigentlich so viel, also da merkt man, was
doch, wir das essen. Doch, das sind doch Scheiben von Bärenköpfen. Man, sieht, doch, man sieht doch die Ohren und die Augen noch. Das sind doch in Scheiben geschnittene Bärenköpfe, oder?
Sagt meine Tochter auch immer, ja.
Es ist halt, Freunde, das ist halt zum Anfixen, ja. Also das ist wieder eine andere Geschichte, aber wir kommen. Nein, also das entspricht doch nicht unserer romantischen Vorstellung von einem glücklichen Huhn, das aber dann auf dem letzten Meter sagte, so, jetzt hab mich als Schnitzel lieb.
Ja, aber so ist ja unsere Ernährung sowieso nicht mehr, spätestens seit den, also in den USA seit den 50ern, bei uns vielleicht 70er oder so.
Hast du das mal gesehen? Ich war in so einem Stall, ich habe da mal gearbeitet für ein Projekt, für ein Filmprojekt. Die Tiere sind so gezüchtet, dass sie so viel Gewicht zulegen, dass sie spätestens nach 42 Tagen, du musst sie aus dem Stall rausnehmen, die können nicht mehr stehen. Also ihr Skelett, ihr Sehnen- und Muskulaturapparat ist für das eigene Gewicht nicht geschaffen. Die können dann irgendwann gar nicht mehr. Und wenn du die nicht schlachten würdest, würden die sterben, weil die immer schwerer und größer werden. Die werden nie satt, die hören nicht auf zu fressen. Das sind totale Mutanten. Das kann man nicht anders nennen, diese Hybridhähnchen, die wir da großziehen. Das ist sicherlich nicht appetitlicher, wenn du drüber nachdenkst. Und was ist schlimm daran? Ein schön sauberer Metall Kanister, in dem ein desinfiziertes Gerät immer schön umrührt. Also es ist ja wie so eine Knetmaschine beim Bäcker, muss man sich das eher so vorstellen. Was genau ist denn daran jetzt unappetitlich? Verstehe ich gar nicht.
Ich finde, wir sollten jetzt mal langsam zu den mutmachenden Themen und inspirierenden Themen kommen und auch Lösungsansätzen für die Zukunft. Ihr malt im Buch ja auch nicht nur ein schwarzes Bild der Zukunft, sondern was gibt es für Ideen, um Landwirtschaft noch nachhaltiger zu machen? Was gibt es für Ansätze?
Ich esse.
Nee, du weißt ja so viel drüber, weiß ich. Ich weiß ja, wie viel du darüber weißt.
Nee, aber also tatsächlich.
Wenn wir sie ausreden lassen, können wir uns jetzt alle erstmal einen Kaffee holen. Die weiß nämlich wirklich viel darüber.
Ist klar.
Also, was mir tatsächlich. Es sind eigentlich zwei Sachen, und zwar beide. Also, ich würde sagen, so haben wir das ja auch gemacht, ne? Die Lösung irgendwie schön unterteilt, also wie sie auch oft sind, halt eben. Das eine ist eher so Hochtechnologie, das andere eben eher so, ja, zum Teil altes Wissen, zum Teil neues Naturwissen. Und was mich total. Was mir total imponiert hat, war zum Beispiel, waren die drei Schwestern. Das ist ein Konzept von den First Nations in den USA. Die haben halt einfach Kürbis, Erbse und Mais zusammen angebaut. Und das funktioniert ganz toll. Und die haben das immer zusammen angebaut und es hat super gewachsen. Und wir wissen heute, warum. Weil einfach der Mais sozusagen, der wächst als erstes, der Kürbis unten schützt sozusagen den Boden, damit kein Unkraut wächst. Und die Erbse gibt den allen auch noch Stickstoff, weil die einfach Stickstoff, also Stickstoff sozusagen aus dem Boden, die muss nicht gedüngt werden, kann aus dem Boden selber das herstellen. Und das so ein Wissen, und das ist eben zum Teil alt und tradiert, aber eigentlich haben wir da ja auch nie wirklich mehr nachgeforscht. Was können wir denn natürlich machen, dass uns die Arbeit im Prinzip abnimmt? So. Und das andere wäre wirklich diese, was ich auch sehr abgefahren fand, sind einfach so diese Mini-Roboter. Du hast sie auch, glaube ich, besucht. Diese Mini-Roboter, und zwar muss man sich, das läuft unter dem Begriff Precision Farming. Und statt halt, wir sind ja immer größer geworden, ne? immer mehr Dünger, immer mehr Pestizide, immer mehr Land. Und haben dann halt auch, die Maschinen wurden dann auch immer größer und größer und größer. Und da gibt es eben eine Richtung, die geht da gerade davon weg, auch eben, weil das unter anderem dazu führt, dass du halt einfach Boden verlierst und Boden auslockst. Und dann gibt es halt so echt abgefahrene, ganz unterschiedliche Formen, auch Roboter, die fahren dann über die Felder und statt halt irgendwie einfach alles einzunebeln mit riesigen Wolken, hauen die mit kleinen Ärmchen auf das Unkraut drauf Oder spritzen wirklich so mit so einer kleinen Spritze genau an die Stelle, wo das Ungeziefer sitzt, spritzen die dann die Pestizide hin. Und wie viel das bringt, kann man sich ja ausrechnen. Ne? Also ob ich halt jetzt die ganze, ob ich 5 Fußballfelder einneble mit einem Schlag oder ob da irgendwie so einmal so ein Spritzer gemacht wird.
Ja. Genau, du kannst mit einer großen Dummmaschine übers Feld fahren und alles platt machen. Oder du hast halt, weißt du, musst dir vorstellen, wie so ein Rasenmäherroboter.
Ich also denke die ganze Zeit an dieses, kennst du diesen Film Wall-E?
Nee.
Der letzte räumt die Erde auf. Ja? Mhm. So ein kleiner Roboter, der da den ganzen Tag irgendwie rumflitzt. Alles ist schon total versifft und sowas, aber der gibt nicht auf und hat diesen Optimismus bis zum Ende. Und ich glaube, auch Wall-E hat ein Happy End.
Man muss ja einmal verstehen, was ist da eigentlich das Problem? Also wenn im Boden stecken Nährstoffe und wenn jetzt mal angenommen, eine Karotte wächst in diesem Boden, dann macht die Karotte nichts anderes, als sich Nährstoffe aus dem Boden zu ziehen und in ihrem Pflanzenkörper zu bunkern. Also die Nährstoffe sind dann nicht mehr in der Erde, sondern in der Karotte. Und jetzt kommst du, ne, häschenmäßig, und ziehst dir diese Karotte aus dem Boden. Dann sind die Nährstoffe, die vorher im Boden waren und dann in der Karotte, also indirekt auch im Boden, jetzt aber nicht mehr da.
Relativ schnell sind sie
dann
in mir.
Die sind dann weg aus dem Boden, das heißt, die fehlen in dem Boden. Und was wir Menschen machen, um im nächsten Jahr wieder Karotten ernten zu können, wir ersetzen diese rausgenommenen Nährstoffe durch neue Nährstoffe, die wir künstlich produziert haben, nämlich Stickstoffphosphatdünger.
Du willst jetzt aber nicht, dass ich künftig die Karotte sozusagen über das Verdauungssystem auf den Acker zurückbringe.
Das ist eine der Grundideen der regenerativen Landwirtschaft. Also ich finde das nicht, dass du
Sauerei
das. Ich glaube nicht, dass du das jetzt körperlich, physisch selbst erledigen musst. Also du musst jetzt nicht an die Stelle, wo du die Karotte vorher geklaut hast, hingehen.
Da wäre ja ein Loch.
Und dem Boden seine Nährstoffe zurückgeben. Ne? Also das wäre eine Möglichkeit, aber die ist vielleicht für 8 Milliarden Menschen ein bisschen unpraktisch. Ne? Stell dir mal so ein großes Feld vor, wenn sie da alle hocken.
Ja, und ich stelle mir jetzt mal diesen Fußballfeld vor, der ist ja nicht
genau,
so groß.
Ja, also. Genau. Aber die regenerative Landwirtschaft, die macht halt genau das, was Marlene gerade beschrieben hat über die drei Schwestern. Du baust von vornherein Dinge so an, dass keine Nährstoffe verloren gehen, sondern dass du im Boden einen geschlossenen Nährstoffkreislauf hast und einen gewissen Abfluss von Nährstoffen, den wir dann essen können. Und das nicht durch chemischen Zusatz ersetzen musst. Denn das Problem dabei ist, das gefällt den kleinen Lebewesen im Boden gar nicht. Wenn du die ganze Zeit über Jahrzehnte Phosphat- und Stickstoffdünger darauf haust, dann kannst du vielleicht 30, 40, 50 Jahre lang gute Ernten einfahren. Aber das Biom, also die Gemeinschaft der Lebewesen,
Mikroorganismen
werden immer weniger. In einer Handvoll, im Moment in einem gesunden Boden, so viel wie Menschen auf dem Planeten. Und wenn die weg sind, dann kannst du düngen und düngen und düngen und da wächst nichts mehr. Dann ist der Boden nämlich ausgelaugt und das kannst du nicht so schnell rückgängig machen.
Und das Verrückte ist ja, solche Maßnahmen wie die drei Schwestern, das haben wir mit unserem Wissen heute noch nie versucht, irgendwie anzuwenden. Also diese Kräfte der Natur so zu nutzen, dass die uns im Prinzip Arbeit abnehmen. Das waren immer irgendwie so einzelne Leute, die gesagt haben, ich probiere das mal oder dieses Volk hat es damals so gemacht oder genau. Aber einfach mit unseren Methoden, mit unseren auch wissenschaftlichen Methoden, auch mit der Technologie zusammen.
Ich bin ganz sicher, dass der Andreas gleich nochmal eine wirklich intelligente Frage hat, aber ich habe einfach eine pragmatische Frage. Mit was für einem Mähdrescher ernte ich gleichzeitig Kürbis, Mais und Erbsen? Oder muss das von Hand gehen? Wie geht das vom Feld zu kriegen?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau. Also ich weiß es ganz sicher. Kannst du dich erinnern?
Vor, ja?
Also es wird gemacht tatsächlich.
Ja,
und ich glaube, das ist eine Zeitfrage. Also du kommst, glaube ich, an den Mais gut ran irgendwie zu irgendeiner Zeit und dann kommst du an die...
Ja. Naja, du darfst es ja nicht so vorstellen, dass du immer Pflanzen zusammen anbaust, die sich gegenseitig verhindern. Also zum Beispiel in der regenerativen Landwirtschaft, wenn du Getreide anbaust und aussäst, dann siehst du auch gleichzeitig mit aus einen Unterwuchs, der aber die ganzen Monate, die das Getreide wächst, überhaupt nicht zum Zuge kommt, weil er weder Licht noch sonst was bekommt. Aber in dem Moment, wo du dann dein Getreidefeld abschneidest, fallen Wasser und Licht auf, ich weiß nicht, was man dann da sieht, da gibt es verschiedene Konzepte, Klee, dieses, jenes, ne? Dann fängt dieses Zeug erst an zu wachsen.
Ach so.
Und das heißt, du kannst mit demselben Mähdrescher deinen Weizen ernten, ne? Nur das, was du da mit drunter gesät hast, was bisher nur so rumkümmerte, das kommt dann in dem Moment hoch und das hat den sensationellen Nebeneffekt, dass der Boden nicht mehr nackt da liegt. Der bleibt also geschützt. In der Natur gibt es das, was man in der Landwirtschaft eine Nacktbrache nennt. Also fahr übers Land. Du siehst ständig irgendwas, was gefräst, umgeflüßt ist. Also nackte Erde, die einfach so da liegt. Das ist ein komplett unnatürlicher Zustand, den es in der Wildnis nicht gibt. Das
ist eigentlich eine Wunde, ne?
Genau, das ist wie eine Wunde. Boden hat eigentlich eine Haut und ist immer bedeckt auf der gesamten Erde. Es gibt keine nackte Erde in einem Naturgebiet.
Außer in Wüsten.
Das ist keine Erde, das ist Sand.
Okay.
Ne? Also Erde, wir reden über fruchtbare Erde. Mhm. Nackt gibt es sie nicht. Da sind Blätter drauf, Bäume, Gras, irgendwas ist immer. Ne? Und nur die Landwirtschaft führt dazu. Und das ist eben so, damit machst du den Boden angreifbar für Luft und Wasser, Erosion, fürs Hitze. Austrocknen, für Hitze, für alles Mögliche. Und das ist einer der Gründe dafür, warum wir so viel fruchtbaren Boden verlieren. Also reißt der Erde nicht die Haut ab. Das ist nicht gut.
Kommen wir vielleicht noch zu ein, zwei anderen spannenden Ideen. Es gibt ja einmal die vertikalen Gewächshäuser. Wir stellen uns schon irgendwelche Tomaten-Wolkenkratzer in Holland vor oder auch diese Algenfarmen in Norwegen, über die ihr schreibt und berichtet. Wie ist das damit?
Tatsächlich gibt es ja bei den Gewächshäusern gerade so ein bisschen so ein Downer, weil da einfach, und das hat aber tatsächlich auch wieder Marktgründe, weil die Leute, die Investoren, denen gerade abspringen in viele gute Projekte. Okay. Wo ich aber sagen würde, das hat nicht unbedingt was gegen die Gewächshäuser zu sagen, sondern wieder, wie das halt sozusagen gewachsen ist. Also, ne? Mhm. der ganze Markt dafür.
Gibt es in Deutschland irgendwelche spannenden Projekte?
Ja, massig natürlich. Also vom Maden-Projekt, wo wir waren.
Um was? Vom Maden-Projekt?
Maden, der Soldatenfliege. Also da gibt es die größte Fliegen-Maden-Farm Deutschlands. Da ist die Idee, also alles, was organischer Abfall ist, kannst du denen vorsetzen. Das ist die Idee. Es ist lebensmitteltechnisch, muss das noch genehmigt werden. Aber die Idee ist, alles, was so Abfälle aus Kantinen, aus der Landwirtschaft, aus der Industrie, überall da, wo Pflanzenteile und so verarbeitet werden, diesen ganzen biologischen Müll kannst du denen vorsetzen.
Und der Müll macht die Fliege.
Und die Maden fressen das und verfünftausendfachen in kurzer Zeit ihr Gewicht. Versucht das mal mit einer Sau oder einer Kuh, verfünftausendfachen ihr Gewicht. Und sind totale Proteinträger. Mit denen kannst du dann jede Menge machen. Also zum Beispiel kannst du die trocknen und mahlen und an Tiere verfüttern. Dann brauchst du kein Soja mehr aus Brasilien einführen. Das ist nur eine von vielen möglichen Anwendungen. Und man kann jetzt den Rest dieser Woche damit verbringen, solche Projekte aufzuzählen, ja. Oder regenerative Landwirtschaft, die große und sehr bekannte, ich weiß nicht, ob ihr mit ihm schon mal geredet habt, Gut und Bösel, der Landwirt aus Brandenburg. Mhm. Die machen regenerative Landwirtschaft auf 2000 Hektar. Ne? Also wir reden über ernsthafte, große Landwirtschaft. Und wo du mit so Kleinigkeiten, das ist immer mein Lieblingsbeispiel dafür, das sogenannte Mob Grazing. Das ist ein total cooles Konzept. Wir sperren ja Kühe heute im Stall und bauen auf den Feldern, wo die früher gegrast haben, zum Beispiel Getreide an, um die Kühe dann mit diesem Getreide zu füttern, weil das wirtschaftlich so am meisten Sinn macht. Ne? Das ist ein Modell. Kann man auch anders machen, wird auch anders gemacht, aber es ist ein Modell. Und in der Natur ist es so, wenn du rausguckst, alle Pflanzen versuchen sich irgendwie dagegen zu schützen, gefressen zu werden. Stacheln, Dornen, dicke Rinde, Schmettscheiße, giftig, irgendwas ist immer. Ne? Ist ja logisch, eine Pflanze kann nicht weglaufen, will aber nicht gefressen werden. Ausnahme? Gras. Das legt sich sozusagen auf den Boden und schreit die Viecher an, friss mich. Warum ist das so? Das wirkt ja erstmal wie ein evolutionärer Selbstmörder. Ist aber nicht, denn wenn zum Beispiel in Afrika die großen ziehenden Herden von Zebras oder Gnus, die ziehen übers Grasland, die ziehen aber, bleiben nicht stehen, beißen die Spitze vom Gras ab und ziehen weiter. Wenn du bei Gras die Spitze abbeißt, löst das bei Gras einen Wachstumsimpuls aus. Und zwar im Wurzelwerk. Die Wurzeln werden tiefer und breiter. Das schafft mehr Humus und das bindet viel mehr Treibhausgase. Das heißt, du kannst durch die richtige Art von Rinderhaltung, wenn du das nämlich machst, Mobgrazing ist nichts anderes wie in der Natur. Die Bisonherde zieht einmal vorbei und beißt vom Gras nur die Spitzen ab und nicht steht auf einer Weide, bis alles weg ist. Und du hast immer nur ganz kurze Zeit auf einer Wiese und dann müssen die auf die nächste Wiese. Ne? Ein paar Stunden machen die das in Brandenburg.
Gras ne? wächst also doch schneller, wenn man dran zieht, aber man muss es mit der Zunge tun.
Ja, und du darfst nur die Spitze abbeißen und das nicht reintreten und bis auf die Wurzel runterkauen. Dann ist es nicht gut. Dann musst du wieder düngen, damit das Gras kommt. Ne? Aber mit solchen Methoden hat der, das ist noch im Versuchsstadium, deshalb mit Vorsicht zu genießen die Zahl, aber hat er die Produktivität seiner Wiesen vervierfacht. Und auch die Kuh, die der große Klimakiller ist in allen Diskussionen, kann dann viel weniger klimaschädlich gehalten werden. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Da kriege ich jetzt, bin ich ja hier der gute Launebär, jetzt grinse ich schon wieder, weil ich lauter schöne Lösungen zu präsentieren habe.
Und es ist ja am Ende auch so, dass letztendlich die Dinge ja dann irgendwann auch schmecken. Ganz ehrlich, mir und auch vielen anderen widerstrebt es ein bisschen, sich zu überlegen, Soldatenfliegen zu essen. Das wäre jetzt nicht so meine bevorzugte Proteinquelle. Wenn aber diese Soldatenquelle durch den Magen eines Lachses wandert, den ich ja sonst auch gerne mit Fliegen ködere und was weiß ich was, würde ich ja sagen, so gefällt mir die Soldatenfliege in einer abgegradeten Version als Räucherlachs.
Ja, genau. Und bisher fährt der Fischkutter raus und fängt andere Fischarten, um den Lachs, der in Gefangenschaft gehalten wird, damit zu füttern. Also das heißt, ja, du behandelst nicht nur den Lachs scheiße, sondern du rottest auch noch andere Fischarten im Meer aus, nur um die Lachsfarm weiter zu betreiben. Hast du sowas wie die, ich weiß nicht, ob die Soldatenfliege jetzt für die Lachszucht taugt, ne? Müsste man mal ausprobieren, keine Ahnung. Aber wenn das so wäre, dann wäre das natürlich ein tolles System und du hast auch gleichzeitig was Sinnvolles mit deinem Biomüll gemacht.
Also brauchen wir letzten Endes nur eine intelligentere Landwirtschaft, ja, als früher. Ja. So einfach.
Yay. Das ist genauso auch mit den Algenfarmen. Ne? Also gerade in Norwegen oder das gibt es auch in China, das macht halt total Sinn, weil da halt kommen die Meeresströmungen hoch und da kannst du wirklich dutzende Meter lange Algen, ohne da irgendwas zu düngen oder so, anpflanzen und die ernten. Und auch als Nahrungsquelle nutzen.
Und es gibt kein Pauschalrezept. Ne? Also ein Betrieb in Brandenburg hat völlig andere Herausforderungen als jemand in Schleswig-Holstein, als ein Betrieb in Bayern. Also das ist natürlich auch ein Problem. Bei uns werden europäisch oder auch national Regelungen für die Landwirtschaft oft zentralistisch vorgegeben. Das funktioniert nicht. Jedes Feld ist anders, jeder Hof ist anders, jede Gegend ist anders, jede Saison ist anders. Und jeder Sommer und jeder Winter ist anders. Da kann man schon auf die Landwirte vertrauen, die kennen ihr Land am besten, die wissen, was man da machen kann. Man muss sie nur in die Lage versetzen, dass sie mit der richtigen Methode der Bewirtschaftung auch anständiges Geld verdienen können. Und das tun wir nicht. Solange wir alle in die Supermärkte laufen und sagen, ich will für einen Liter Milch nicht mehr als 70 Cent ausgeben, sind wir nicht Opfer der Landwirtschaft, sondern Täter.
Kommen wir genau zum Thema. Du sagst gerade Landwirtschaft. Jetzt haben wir Anfang des Jahres eine bis dato nie gekannte Protestwelle von Landwirten erlebt, die mit der aktuellen Agrarpolitik überhaupt nicht mehr einverstanden sind. Könnt ihr die Bauern verstehen oder geht es da zu sehr um Konzepte von gestern?
Wenn ich Bauer wäre, würde ich auch protestieren. Allerdings für...
Und für was?
Naja,
oder würdest du gegen was protestieren?
Ich würde für was protestieren. Also ich glaube, wir sind in der bisschen misslichen Situation. Man kann landwirtschaftliche Subventionen nicht ernsthaft kürzen, weil das Folgen hätte, die wir alle nicht wollen. Wie zum Beispiel, wir könnten uns in Deutschland nicht mehr selbst ernähren. Können wir sowieso nicht ganz, aber dann wäre das noch schlimmer. Nur, was hier fehlgeleitet war, also einer der Anlässe war ja, dass man die Dieselsubvention, das Dieselprivileg für die Landwirte kappen wollte. Das ist sinnvoll, das zu tun. Nur wenn man das tut, muss man den Landwirten natürlich im gleichen Moment eine gleich hohe Ersatzleistung für etwas anderes anbieten, was sinnvoll ist für die Natur.
Und denn, eine ausreichend lange Transformationszeit.
Genau, denn stell dir doch einfach vor, wenn ich, weißt du, da muss ja nicht Raketentechnik studiert haben. Wenn ich mir vorstelle, ich habe meinen landwirtschaftlichen Betrieb und ich habe das verbilligte Diesel mit eingepreist in meiner Jahreskalkulation. Und wenn ich das plötzlich nicht mehr kriege, stelle ich fest, oh shit, ja. Dann könnte ich eventuell pleite gehen. Natürlich protestiere ich dann. Das ist ein gutes Recht und das ist sehr gut nachvollziehbar. Aber wenn die Politik cleverer gewesen wäre und hätte gesagt, okay, wir wollen euch weiter subventionieren in gleicher Höhe, nur nicht mehr für Diesel, sondern zum Beispiel dafür, dass ihr mehr Landwirtschaftsschutz betreibt oder biologischer oder sagen wir mal artenfreundlicher anbaut oder sonst was, dann hätte es diese Protestfälle so ja vielleicht gar nicht gegeben. Aber du kannst dir noch nicht einfach was wegnehmen. Also das war natürlich auch politisch nicht clever.
Ja, und zumal ja über Nacht, also weißt du, wenn dein Pfand letztens noch 5 Jahre geleast ist, dann musst du ihn halt auch noch 5 Jahre abnehmen. Das ist ja, wir haben ja keinerlei Perspektive dann geschaffen, sondern es ging nur um Verbot und auch das Thema Verbot ist ja dann noch viel stärker. Du kannst ja gar nicht die Soldatenfliege nehmen, weil sie gar nicht zugelassen ist für den Lachs, I don't know. Und viele andere Sachen ja auch. Das heißt, die Politik ist ja da auch nicht ein Motor, sondern eher ein Bremser. Oder bin ich falsch?
Naja, also zum einen glaube ich nicht, dass bei den Bauernprotesten, dass das so eine einheitliche Gruppe ist. Da demonstrieren ganz, ganz viele Leute zusammen und da sind auch die Großbauern dabei und die Unternehmen dabei und da sind aber auch die Kleinbauern dabei. Und ich habe mich tatsächlich letztens mit Morgan Odi unterhalten. Die ist die leitet mit die Bewegung der Kleinbauern in Europa. Und die hat gemeint, die hat das ganz schön ausgedrückt, weil sie sagte, in der EU, das war halt jahrzehntelang, war immer seid wettbewerbsfähig, werdet wettbewerbsfähig, wettbewerbsfähig, wettbewerbsfähig. So, und dann haben sich eben auch alle dran gehalten, die Kleinbauern auch. Oft
das bedeutet, werdet billig und werdet größer.
Werdet billig und werdet größer, genau. Das ist irgendwie passiert und dann so in den 2010er Jahren kam dann eben immer mehr diese Farm-to-Fork-Strategie auf. Und dann hieß es auf einmal, werdet aber auch nachhaltig. Aber dieses Credo, werdet wettbewerbsfähig, ist nicht verschwunden. Und viele von denen, also sie meinte halt so, die meisten eigentlich haben Probleme mit dem Green Deal, aber nicht, weil sie gegen die Umweltmaßnahmen sind, sondern weil sie sagen, okay, wenn ihr die Umweltmaßnahmen haben wollt, dann zahlt bitte auch dafür. Und genau das passiert aber nicht, sondern die Agrarsubventionen sind im Prinzip ähnlich geblieben, dass sie sozusagen große Betriebe halt fördern, dass die, ne, die größeren kriegen mehr Geld. Und dann sagen die natürlich, nee, dann nicht. Also wenn ich dann jetzt die Wahl habe, werdet nachhaltig, ist natürlich dann schwierig. Dann bleibe ich halt bei meinem werde wettbewerbsfähig.
Und das muss man mal so sehen. Wir bezahlen ja auch einen Förster dafür, dass er aufpasst, dass der Wald gesund bleibt. Und so muss man die Landwirtschaft eben auch dafür bezahlen, dass sie darauf achtet, dass die Natur gesund bleibt. Die hat eben nicht nur die Aufgabe, stumpf Lebensmittel zu produzieren, wie eine Schraubenfabrik Schrauben zu produzieren, sondern das ist tiefgehender, das ist wichtiger. Die haben weiter darüber hinausgehende Aufgaben und dafür müssen sie eben auch bezahlt werden. Und das Ding ist nur aber, was subventionierst du? Billiges Diesel oder artgerechte Tierhaltung? Das ist eine überzeugungs- und politische Frage. Und da entzünden sich die Konflikte. Ne? Also dass die Bauern, die so laut waren und teilweise, es gab ja da auch Sachen, die grenzüberschreitend waren teilweise, dass sie nun ausgerechnet für das Dieselprivileg protestiert haben, war natürlich auch politisch ungeschickt, weil jeder, der in der Naturwissenschaft zu Hause ist und die Grundrechenarten beherrscht, weiß, dass Dieselprivileg ist für die Volkswirtschaft schädlich.
Ich will noch mal kurz so ein bisschen in Richtung Technologie, Fortschritt in der Landwirtschaft kommen. Da gibt es ja den kleinen Bauern, da gibt es die Großlandwirte. Der Kleine ist mitunter tatsächlich viel ökologischer unterwegs als der Großbetrieb. Wie kriegt man es da hin, dass wir hier nicht in weitere Abhängigkeiten
geraten? Sagst du einfach so, weil das vielleicht ein romantisches Gefühl von der Landwirtschaft ist. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Also ich komme aus einem Dorf, das heißt Asselamoor, und wir waren fast die einzigen Nichtbauern.
Im alten Land?
Ein bisschen nördlich von Stade. Und die kleinbäuerlichen Betriebe, die ich in meiner Kindheit, okay, die liegt lange zurück, aber die ich damals erlebt habe, die waren weder umweltfreundlich noch tierfreundlich. Also man muss auch mal mit der Idylle aufräumen so ein bisschen. Man kann jede Betriebsgröße so oder so führen, würde ich jetzt erstmal behaupten.
Aber kann ich mir nicht ab bestimmten Betriebsgrößen bestimmte Vorgaben gar nicht mehr leisten? Also Technologie erfordert ja eine gewisse Skalierung auch. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt in meinem Betrieb die Roboter einsetzen für das Feld und so weiter und so fort, dann muss ich eben diese kleinen Roboter erstmal anschaffen können.
Richtig.
Und das kann ich bei der Bank nicht machen, wenn ich nur, keine Ahnung, 5 Morgen habe oder sowas, dann wird die Bank sagen, also dein Roboter steht 364 Tage im Jahr rum, bezahlen wir nicht.
Ja, also richtig, beschriebenes Problem, das haben wir aber jetzt schon, weil ein klassischer Traktor, den du für 250.000 Euro mit einem Schnick und Schnack kaufen kannst, den kann sich der kleine Betrieb auch nicht leisten. Also das Problem hast du sozusagen hüben wie drüben auf beiden Seiten der Technologie.
Und da ist es halt eine Frage, also auch bei der Recherche zu dem Buch habe ich genau das auch öfter gefragt und auch eben die Leute, die diese Roboter entwickeln. Und es ist eine Frage, wieder, was machen wir damit? Also in welche Richtung gehen wir ab diesem Moment, wo es diese Roboter gibt? Wird das irgendwie, wären das Patente? Darf das dann nur VW bauen oder wer auch immer? Oder, und das gibt es schon, das sind gar nicht unbedingt so schwierige Geräte. Das klingt jetzt irgendwie so. Aber im Prinzip gibt es das schon als Selbstbauanleitung. Okay. Und wenn du sagst, okay, wir forschen da dran und wir sagen, das ist jetzt, dieser Teil der Forschung ist frei und bleibt frei und ist anderen, wird anderen irgendwie zugänglich gemacht. Und es gibt es tatsächlich schon, habe ich aus Indien gehört, von Leuten, die sich so Drohnen selber gebaut haben. Also Kleinbauern, die haben sich so Drohnen selber gebaut und vermieten die jetzt in ihrer Community und machen damit noch extra Geld im Prinzip. Also die Drohnen fliegen dann sozusagen rum und bewachen die Felder und schauen, wo ist was, muss irgendwie gedüngt werden und so weiter und haben damit noch ein zusätzliches Einkommen.
Klingt so ein bisschen nach Technikgenossenschaften oder Maschinenring 2.0 in der Landwirtschaft an der Stelle.
Gab es und gibt es ja auch alles schon. Ne? Gibt es ja heute schon. Das sind jetzt keine revolutionären Ideen, sondern es ist nur der nächste Entwicklungsschritt.
Also stimmt gar nicht, wenn man sagt, was der Bauer nicht kennt, das fährt er nicht.
Nein, natürlich nicht. Also das sind so viele Vorurteile. Ne? Also die Landwirtschaft muss man sich ja natürlich genauso vorstellen. Niemand wacht morgens auf seinem Betrieb auf und hat die Idee, wie kann ich denn heute Natur zerstören? Also es ist ja niemandes Motivation, sondern die wachen morgens auf und sagen, wie kann ich meinen Betrieb wirtschaftlich führen? Genauso wie jemand, der ein Autohaus führt oder eine Kneipe oder vielleicht irgendwie einen Podcast kommerziell betreibt. Also jeder hat da so seine Ideen. Ich möchte meine Arbeit bezahlt wissen und davon leben können. Und das ist die Motivation der Landwirtschaft und die muss man verdammt nochmal auch ernst nehmen.
Jetzt komme ich zu einer sehr konkreten Frage. Was kann jeder Einzelne von uns tun, um innerhalb der planetaren Grenzen zu bleiben?
Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie Maßnahmen gegenrechnen müssen. Und es gibt ja auch mal wieder diese Vorreiter, die dann ganz, ich lebe jetzt plastikfrei, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das. Aber ich glaube, am wichtigsten ist irgendwie, dass man das tut, worauf man irgendwie auch Lust hat. Und mehr, dass eben, dass man überhaupt was tut. Also wenn wir alle um eine Wurst weniger essen in der Woche oder so, oder einmal öfter auf den Markt, auf den Biomarkt gehen, statt irgendwie was anderes einzukaufen, oder die günstige Currywurst, hilft das schon total viel. Und die Maßnahmen, die sind es gibt unglaublich viel, was ich machen kann. Sei es irgendwie meinen Wasserverbrauch senken, meinen Stromverbrauch senken, wo ich einkaufen gehe, ja.
Jemand, der dir auf diese Frage eine klare, einfache Antwort gibt, spinnt. Also weil es auf so komplizierte Fragen, so komplexe Fragen keine einfachen Antworten geben kann. Es gibt 84 Millionen Menschen, 84 Millionen Leben. Jedes ist ein bisschen anders. Du zum Beispiel hast ja vorhin erzählt, du isst Fleisch und grillst gerne, ne? Bei dir wäre vielleicht ein Hebel, dass du sagst, was grill ich da eigentlich? Was lege ich auf meinen Grill? Und nicht nur auf die Qualität guckst, sondern auch, wie ist das produziert worden? Es ist nichts, ich grille selber gern. Ne? Aber die Frage ist halt, welche Wurst lege ich auf meinen Grill? Muss man sich auch leisten können. Natürlich, im Moment ist es noch so, dass die Bio-Wurst teurer ist. Und so muss jeder für sich entscheiden, was kann und will ich tun. Keine Vorschriften für alle. Also da kommt wieder mein Norddeutscher raus. Ne? Wenn du anfängst, mir was vorzuschreiben, werde ich bockig. Und das, weil ich das so fühle, nehme ich das auch bei allen anderen Menschen ernst. Liebe Leute, also lasst euch nicht vorschreiben, was ihr tun sollt von irgendwelchen Klugscheißern, sondern guckt selber kritisch auf euer Leben, wo sind meine Stellschrauben.
Genau.
Und übernehmt die Verantwortung, die ihr als Menschen habt. Ihr habt nämlich Verantwortung.
Und das ist ja letztens einfach nur ein Plädoyer für eine bewusste Entscheidung. Ja, sei dir dessen bewusst und genau. Nimm es nicht an, lass nicht einfach nur so.
Ja, und was will ich vor allem auch machen? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei Diäten. Wenn ich mich jetzt dazu zwingen muss und oh Gott, dann esse ich halt jetzt dieses, das nicht oder so, dann mache ich das einmal und dann halte ich das nicht durch. Also man muss dann irgendwie so ein bisschen da schauen, worauf hat man irgendwie auch Lust, wo ist man neugierig, was möchte ich gerne probieren, weil die Tipps, die müssen wir jetzt nicht aufzählen. Die kennt jeder.
Ja. Und lasst euch nicht ideologisieren. Also zum Beispiel, wenn jemand auf euch zukommt und fragt, bist du Vegetarier? Dann würde ich jemandem sagen, diese Frage ist so dumm, dass ich die nicht beantworte. Denn was ist ein Vegetarier? Also ist das jemand, der in seinem ganzen Leben noch nie Fleisch gegessen hat? Musst du mindestens 10 Jahre kein Fleisch gegessen haben, um dich Vegetarier nennen zu dürfen? Bist du keiner mehr, wenn du einmal im Jahr Weihnachten die Bio-Gans von der Oma, weil das Familientradition ist, mit isst? Bist du dann sozusagen der Judas der vegetarischen Gemeinschaft? Was für eine Quatschfrage, was für eine Quatschlinie, die da gezogen wird. Das sind so Scheinkonflikte, die die Lösung schwieriger machen. Liebe Leute, ob ihr Fleisch esst oder Milch trinkt oder Hafermilch oder ne? Jeder und jede entscheidet das für sich, aber macht es ein bisschen bewusst. Also überlegt ein bisschen, was er da tut und konsumiert nicht so sinnlos vor euch hin. Das ist der Aufruf. Aber was ihr dann konsumiert, ist eure Entscheidung. Und wenn ihr gerne ab und zu grillt, ja, ladet mich bitte ein. Ich mache das nämlich auch gern.
Ich würde trotzdem noch mal ganz gerne auf dieses Thema Food Waste zu sprechen kommen. Wir im Großhandel haben ganz viel natürlich auch mit Großendverbrauchern zu tun, also Kantinen, Krankenhäuser etc., die auch tatsächlich da sehr stark mittlerweile unterwegs sind. Intelligente technologische Konzepte nutzen und so weiter und so fort. Aber oft reicht das einfach noch nicht aus. Müssen wir uns da auch wieder dann alle wieder nur an die eigene Nase fassen? Oder wie kriegen wir da auch in diesem Großverbraucherbereich nochmal diesen Hebel hoch, da wo es täglich um Hunderttausende von Essen geht?
Also immer, wenn man rummoppert über irgendwas, ist es meiner Meinung nach immer ein guter Anfang, wenn man sich tatsächlich erstmal an die eigene Nase fasst und nicht mit dem Finger auf andere zeigt. Das ist erstmal grundsätzlich eine freundliche, konstruktive Haltung. Erstmal gucken, was mache ich denn eigentlich, bevor man über andere meckert. Ne? Also so grundsätzlich ja. Und tatsächlich ist es ja so, ich glaube, von den 11 Millionen Tonnen essbaren Lebensmitteln, die wir in Deutschland pro Jahr wegschmeißen, dass davon 59% von Privathaushalten weggeworfen werden. Also gar nicht vom Handel oder der Landwirtschaft oder der verarbeitenden Industrie, sondern das allermeiste Essbare wird von uns weggeworfen, von dir und mir aus unserem Kühlschrank, weil wir zu großzügig eingekauft haben, weil wir nicht richtig geguckt haben aufs, was wir jetzt brauchen, weil wir unseren Kühlschrank nicht aufgeräumt haben. Also mit kleinen Maßnahmen könntest du da sehr viel machen. Das ist zum Beispiel bei meiner Familie und für mich die größte Veränderung. Meine Frau und ich gucken seither sehr viel stärker darauf, seit wir Film und Buch gemacht haben zu diesem Thema. Wie viel kaufen wir? Und wir versuchen wirklich weniger wegzuschmeißen. Im Restaurant, es gibt ja auch die Verordnung jetzt dank der EU, man hat ja so verwertbare, also recycelbare Verpackungen, kann im Restaurant seine Reste mitnehmen. Ne? Schmeißt einfach weniger Essen weg, Leute. Das schärft das Bewusstsein und bringt mehr, als wenn ihr jetzt sagt, oh mein Gott, darf ich noch in Urlaub fliegen oder welches Auto kaufe ich mir als nächstes oder so. Das sind auch wichtige Fragen, ganz klar, aber ihr könnt morgen früh, nein, heute Nachmittag noch damit anfangen, je nachdem, zu welcher Uhrzeit ihr den Podcast hört, etwas zu tun, was euch nichts kostet, sogar Geld spart, schmeißt weniger Essen weg, plant es einfach ein bisschen besser. Total coole Methode.
Macht Sinn, oder, Ulf?
Absolut, also ich bin da voll dabei. Ja, also bei mir gibt es ja, wie du weißt, auf dem Teller eh wenig Reste. Ja, als bekennender Vielfraß bin ich da schon ganz
gut. Ja, ist auch eine Form der Lebensmittelverwertung. Also Leute, wenn ihr was wegschmeißt, bringt es einfach vorbei. Genau. Er isst es.
Ulf und Andreas, wir kümmern uns. Wir schaffen's.
Ja. Ulf macht das weg.
Kommen wir so langsam zum Abschluss unseres Podcasts. Eine letzte Frage, die ich so an alle eigentlich habe. Wenn ihr die Chance hättet, je einen Aspekt der globalen Lebensmittelproduktion sofort zu ändern, was wäre das?
Umweltkosten mit einpreisen.
Das ist doof.
Die 30 Milliarden?
Ja, also
das ist ja nur national.
Genau.
Kostenwahrheit herstellen.
Da würde ich mich mal Lena anschließen, weil das, wenn man viel darüber nachgedacht hat, tatsächlich der entscheidende Punkt ist. Die Dinge müssen kosten, was sie kosten. Und Quersubventionen, Verschleierungsregelungen, komische Gebühren, nationale Politiken, die all das verschleiern, was es wirklich macht. Das ist das Problem. Kostenwahrheit für Lebensmittel, das wäre der Hebel. Das würde ich mir wünschen. Also unser Junge ein Haus aus Wurst und ich würde mir von der Fee wünschen, Kostenwahrheit.
Okay. Wir bleiben bei der Fee, weil wir haben eine traditionelle Schlussfrage und die ist bei uns immer, wenn du für 24 Stunden irgendjemand anders auf dieser Welt wärst und könntest in dessen Namen schalten und walten, tun und lassen, was auch immer du möchtest und dieser Mensch könnte nicht sofort am nächsten Tag wieder zurückrudern. Wer wärt ihr und was würdet ihr tun? Marlene, fang du bitte an.
Also ich wäre die andere Person, aber ich wüsste schon, was ich weiß und was
du nimmst dein Mindset mit, bist aber die andere Person, darfst du für den entscheiden, was du willst. Und wir hatten schon alles. Wir hatten schon Bundestrainer, wir hatten schon irgendwie Rocksänger, wir hatten schon Politiker, wir haben schon Kriege beendet, wir haben schon fremde Planeten erreicht.
Das würde ich, glaube ich, ja, dann wäre ich gerne.
Was wär's? Ja. Wer wärst du?
Einfach für den Impact, glaube ich, wäre ich gern Wladimir Putin. Weil das noch was ist, das wird uns jetzt noch so lange beschäftigen, einfach politisch, wirtschaftlich, sozusagen unser Verhältnis zu Russland. Genau, dann wäre ich das als erstes Ukraine-Krieg.
Okay, bist du in guter Gesellschaft, weil Wladimir Putin ist bislang wirklich so die Top-Antwort. Ja, also viele Menschen möchten Wladimir Putin sein, aber nicht um Wladimir Putin zu sein, sondern um den Ukraine-Krieg zu beenden letzten Endes oder den Angriff der Russen auf die Ukraine. Dirk, wer wärst du?
Also ich bleibe mal beim Essensthema. Ich wäre tatsächlich gerne dann mal der deutsche Landwirtschaftsminister und würde mich der Aufgabe widmen wollen, wenn ich diese Gräben, die wir da haben, zuzuschütten und das Verständnis zu wecken. Landwirtschaft ist der wichtigste Hebel für Umweltschutz, den wir haben. Und auf der anderen Seite auch die Vorbehalte, die es natürlich in der Agrarlobby auch gibt gegen die Notwendigkeiten des Umweltschutzes. Also mal diesen Konflikt aufzulösen und zu sagen, hey Leute, wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen gutes, gesundes, finanzierbares Essen und eine intakte Umwelt. Wo ist hier eigentlich der Grund zum Streit? Also das wäre in diesem Zusammenhang, über den wir jetzt geredet haben, die Position, die ich gerne hätte, am liebsten hätte. Und wenn es nur um Spaß geht, dann wäre ich jemand, der viel besser surfen kann als ich.
Normalerweise halte ich an der Stelle immer die Klappe und überlasse dem Andreas die Abmoderation. Aber eins würde ich gerne sagen, mir wäre das ausgesprochen recht, wenn du Landwirtschaftsminister nicht nur für 24 Stunden wärst, sondern wenn du das wirklich ins Auge fassen würdest, weil wir haben vorhin auch über den Kanzler gesprochen, über viele andere Dinge. Ganz ehrlich, ich glaube, du würdest unglaublich viel bewegen können. Das Gespräch mit euch beiden fand ich mega inspirierend. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also von daher, überleg doch mal, ob nicht Landwirtschaftsminister auf lange Sicht doch was
also
wäre,
das geht deshalb
was du dir vorstellen
kannst. Weil man einen neuen Job hier
in unserem System müsste man dafür einer Partei beitreten. Und ich fühle mich keiner Partei so nah, dass ich da eintreten könnte. Also ich möchte unabhängig denken und urteilen können. Und das kann man nicht, wenn man in einer Partei ist. Da muss man ab und zu Sachen mittragen, die ich blöd finde. Es gibt keine Partei, die meiner Meinung nach alles richtig macht. Wirklich keine einzige. Und ich würde meine Unabhängigkeit verlieren. Und ein Parteiloser wird in Deutschland nicht Minister.
Ja, liebe Marlene, lieber Dirk, das war ein fantastischer Rückblick jetzt gerade. Das war schon so wie eine Zusammenfassung, die ich hier eigentlich als Abmoderation immer mal wieder gerne gebe. Ich glaube, wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen gutes, gesundes und bezahlbares Essen. Jeder von uns. Wie man diesem Ziel so ein bisschen näher kommt mit ein paar Schritten und dass es dafür auch gute Gründe gibt, optimistisch zu sein. Lieber Dirk, dafür bist du der größte Optimist hier in dieser Runde. Das habt ihr beide aber fantastisch rübergebracht. Mich habt ihr damit wirklich so ein bisschen inspiriert und ich glaube, unsere Hörer auch. Also ich glaube, da nimmt jeder von uns jetzt einiges mit aus diesem Podcast. Vielleicht schaffen wir es sogar eines Tages, euch mal über unsere Chefskulinarmesse zu führen und vielleicht auch mit unserem Netzwerk, unseren Kunden zu verbinden und dieses Thema auch auf einer Bühne irgendwie mal zu spielen. Das fände ich persönlich wirklich grandios. Gemeinsam, glaube ich, können wir wirklich alle zusammen, wie wir hier alle sitzen, im Privaten, im Beruflichen, können wir, glaube ich, wirklich Großes bewegen und viel bewegen. Und liebe Hörer, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie uns hier am Tisch. Und ich würde mich tatsächlich sehr über ein Feedback freuen, über LinkedIn oder über Social-Media-Kanäle wie Instagram zum Beispiel. Schreibt es uns bei Chefs Inspiration Official oder auch über Chefs Kulinar auf Instagram. Und dann freue ich mich einfach über ein Feedback zu dieser Folge. Und worüber ich mich auch sehr freuen würde, wäre tatsächlich, schreibt uns doch mal einfach mal eine Nachricht, eine persönliche, wen ihr gerne mal im Podcast hören wollen würdet. Thema Genuss, Kulinarik, alles was mit Gastro, Essen, Trinken zu tun hat, kann alles dabei sein. Schreibt gerne mal rein, wen ihr hören würdet und ich würde mich darum kümmern, dass wir den oder diejenige dann ans Mikro bekommen. Danke euch.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ja, danke euch.